Also wir quatschen jetzt einfach so, ne?
Wir quatschen einfach
genau, so. Und du kannst mir da so eine Kippe da drehen vielleicht?
Das kann ich durchaus tun, ja.
Hast du auch einen Job?
Es wär stark übertrieben, wenn wir jetzt behaupten würden, wir würden jetzt ein Interview mit dir führen.
Ja, ich hasse Interviews. Ich hatte jetzt zu viele in letzter Zeit.
Genau, weil dann müssten wir Fragen vorbereitet haben, was wir nicht wirklich haben. Was wir ja im Endeffekt versuchen, ist so ein bisschen für unser kleines Podcast-Projekt irgendwie halbwegs oder sehr interessante Leute, irgendwas zwischen halbwegs und sehr interessant.
Wo du stehst,
genau, sehen wir am Ende. Das ist dann nach der Folge dann entschieden, nach dem Interview.
Genau. Willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Chriso.
Moin, moin.
Und mit einem Gast mal wieder. Hallo, Dimitri.
Ja, hi.
Und muss mich ja auch vorstellen, das vergesse ich immer. Mit mir Johannes.
Ja, hallo, Johannes. Mensch.
Aber ich schiebe die Aufmerksamkeit gleich wieder woanders hin. Dimitri, willkommen.
Ja, willkommen. Hi.
Sitzt auf unserer Couch, bist du gut angekommen, sitzt du gemütlich, alles gut bei dir?
Ja, ich mag ja so alte DDR-Möbel. Das fühlt sich auch gut an. Ist zwar ein bisschen klein, weil die litten an Unterernährung, die Menschen.
Die hatten nur kleine Zimmer, weißt du?
Waren nicht, ja, das stimmt auch.
Die waren noch kleiner, das war wie im Mittelalter, wo alle nur 1,50 groß
waren. Die hatten ja auch nichts. Ja, das hat man neulich schon festgestellt. Und deswegen war alles auf engeren Raum gepasst.
Ja.
Es gibt ja wie immer einen Grund, wenn wir so einen Gast haben, ja, und dein Grund ist, wir haben ja sonst immer so Leute, die, ich habe irgendwie Bio studiert und ich bin da irgendwie, bringe jetzt voll das super schwangere Thema mit, und dein Thema ist, fand ich ganz spannend, Chriso meinte zu mir so, ja, ich habe da so einen Kumpel irgendwie und der hat Promobedarf.
Das habe ich so aber nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Ich habe nur gesagt, ich kenne da jemanden und der ist Jungautor, könnte man sagen, und hat gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Und da ich ja auch niemanden kenne und du, glaube ich, die erste oder zweite Person bist, die ich kenne, die ein eigenes Buch veröffentlicht hat, dachte ich mir, dass das vielleicht ganz nett wäre, dich hier bei uns in unsere illustre Runde mal einzuladen und mit dir ein bisschen vielleicht über das Buch zu reden oder über was anderes, ne? Je nachdem, wie dir
das steht. Gerne über das Buch, auch gerne über was anderes, aber ich habe nicht unbedingt Promo-Bedarf.
Also, hast schon genug Promo, meinst du?
Nee, habe ich nicht, aber das Buch soll für sich selbst sprechen. Oh, das ist immer am besten, wenn Leute das lesen und es weiterempfehlen.
Ja. Aber der Titel, der spricht definitiv schon für sich selbst. Ja? Gott will uns tot sehen.
Ja.
Das klingt eher nach, als hätten wir Arnim einladen müssen und hätten jetzt mal ein bisschen den Theologieunterricht starten sollen.
Ist vielleicht gar nicht so schlecht oder nicht so verkehrt, irgendwie Theologie damit ins Spiel zu bringen, aber in dem Buch geht es nicht unbedingt darum. Also es geht genau, um was in gewisser denn? Weise geht es schon um Gott, oder es geht eigentlich darum, dass er nicht an Gott glaubt, also der Protagonist in dem Buch, und versucht trotzdem irgendwie so einen Sinn im Leben zu finden.
Du hast ein Buch geschrieben, einen Roman, aber auch einen leicht autobiografischen Roman, was man so hört und sieht. Ich hab's ja nicht gelesen.
Ja.
Ich hab's
ja mitgebracht.
Die beste Kopie jetzt erst bekommen. Könnt euch jetzt Buchrücken vorlesen, aber dann würdet ihr feststellen, wie schlecht ich vorlesen kann. Und das wäre peinlich für uns alle eigentlich.
Du, ich habe ja ein Buch geschrieben, weil ich ja viel besser schreiben als reden kann. Und insofern bin ich auch sehr schlecht im Vorlesen. Und das kommt jetzt auch, ich habe einige Lesungen in letzter Zeit gehabt, dann merke ich das auch. Stelle ich das immer wieder fest, wie beschissen ich eigentlich lesen kann.
Mhm. Kannst du uns so weiß, es ist immer unfair, aber kannst du uns so die Management-Summary dafür geben, um was es in dem Buch geht?
Also in dem Buch geht es so um einen jungen Aussiedler einen Russlanddeutschen, der durch, ja, ich will nicht sagen durch eine Schicksalslaune, aber ja, der seine Mutter verliert und dann auch die Wohnung, in der er gelebt hat mit seiner Familie, da werden sie rausgeschmissen, die Familie, und die ziehen dann halt, ja, ich will nicht sagen in die Gosse, aber schon in die alte Molkerei. Ist das in dem Buch? Ist das eine alte Fabrik? Eine alte Molkerei, und das ist jetzt so ein Problemhaus, Viertel auch. Das ist tatsächlich die Stadt, aus der ich herkomme, bei Osnabrück, Bohmte.
Bohmte?
Bohmte, ja, klingt geil, ne?
Ja, das klingt echt gut.
Bohmte. Ja, und ja, der junge Kerl, der muss dann so mit dem Leben zurechtkommen und was einen so alles erwartet. Arbeiten, Geld verdienen, um
und arbeiten.
Andere Leute zu bedienen und arbeiten.
So ein bisschen die ist es die romantische Geschichte des Junge mit Migrationshintergrund, der ist
nach, es ist die überhaupt, also ja, ich würde sagen, ich bin Romancier, aber in dem Fall ist es auch eine romantische Geschichte, aber es ist auch eine ernste Geschichte. Also nicht nur, jetzt nicht nur Unterhaltung, würde ich sagen. Also ich habe natürlich, ich sehe mich in erster Linie als Autor, der so unterhaltsame Sachen schreibt, aber auch mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen ernstzunehmenden Aspekt auch in der Sache.
Mhm. Wie Johannes ja schon meinte, hatte ja dein Buch durchaus gewisse autobiografische Züge. Denkst du, dass wenn du komplett anders aufgewachsen wärst oder wenn das so, wie es dir passiert ist sozusagen, wenn das alles nicht eingetreten wäre, dass du trotzdem jetzt hier, also letzten Endes hier sitzen würdest und über dein Buch reden? Oder?
Ich weiß nicht, ob ich hier sitzen würde.
Quasi ganz allgemein hättest du ein Buch geschrieben.
Also ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja durch Umwege zur Literatur gekommen. Also meine Mutter, die hat ganz viel gelesen, auch so Russen, diese fetten Bulgakov und Co. Und das auch in ein paar Tagen dann immer so durch. Und ich hatte dazu überhaupt gar keinen Zugang. Erst als meine Mama irgendwie oder meine Mutter dann gestorben ist und ich zu Hause ein volles Bücherregal hatte und gedacht habe, so, was hätten sie da überhaupt gelesen? Viele Sachen oder die meisten, fast alle, waren auf Russisch. Und da bin ich nicht so gut, weil ich bin erst mit 3 nach Deutschland gekommen. Oder ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen und war halt dementsprechend da nicht in der Schule. Hab dann zu Hause ein bisschen Privatunterricht gehabt und hab versucht, die Sachen zu verstehen, auch auf Russisch. Es ist gar nicht leicht, überhaupt nicht. Aber viele Sachen haben mir Lust auf mehr gemacht und inzwischen lese ich die Russen auch auf Deutsch.
Okay, also heißt, du sprichst auch Russisch?
Ich spreche fließend Russisch, ja. Ich verstehe es auch, aber Lesen und Schreiben ist halt bedingt möglich.
Also du kannst quasi besser auf Deutsch schreiben als auf Russisch.
Auf jeden Fall, deswegen habe ich das Buch auch auf Deutsch geschrieben. Ja. Also Deutsch ist schon meine ich will nicht sagen, es ist meine Muttersprache, aber ja, ich, das also ist die Sprache, die ich am besten kann.
Bei der du dich quasi am wohlsten fühlst letzten Endes.
Auch das, ja.
Hattest du so einen Drang dazu, dass du diese Geschichte irgendwie formulierst und irgendwas der Menschheit mitteilen willst? Oder war es einfach nur so ein, ich glaube, das ist eine witzige Idee oder das ist eine spannende Geschichte, die könnte man einfach mal erzählt haben?
Nein, also das ist mein erstes Buch, aber das soll nicht mein letztes Buch bleiben. Ich möchte schon noch mehr schreiben. Und ich bin auch gerade dabei, ein zweites zu schreiben, aber bei dem Buch war die Idee, also beziehungsweise die Idee kam erst später. Ich habe bei Weiß gearbeitet und habe einen Artikel geschrieben bei dem Magazin über meine Zeit in Fabriken und meine Zeit als Handyverkäufer.
Ah.
Und
so einer also.
Ja, so einer. Ganz, ein ganz manipulativer, böser Mann, der nur um sein eigenes Wohl, der nur um sein eigenes Wohl bedacht ist. Oh, und dann hat mich lustigerweise, ich habe den Artikel am Freitag geschrieben, am Montag bin ich in die Redaktion gekommen und meine Chefredakteurin hat mich angesprochen und meinte, du, da hat sich jemand vom Verlag gemeldet, der will einen Roman aus deiner Geschichte machen. Und dann habe ich gesagt, ja cool, habe ich eh schon mit angefangen. Dann hatte ich schon 50 Seiten und habe sie dem geschickt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Verlag erwähnen darf, aber ist der größte in Deutschland.
Okay.
Nicht nur in Deutschland, ich glaube sogar weltweit. Und ja, die wollten dann die ganze Zeit was verändern, ja. Und das hat mir nicht so gefallen irgendwie. Und ich hatte durch Zufall irgendwie beim Saufen eine Freundin kennengelernt. Die ist Literaturagentin und die hat sich diesen Stoff dann angenommen und hat mir dann einen anderen Verlag oder beziehungsweise mehrere andere Verlage dann gefunden, die das auch haben wollten, die das mit mir machen wollten. Ich habe mich dann letztendlich für den Eichborn Verlag entschieden. Ja. Hm.
Hättest du, wenn sie, also so rein hypothetisch, nur wenn du sie nicht getroffen hättest, quasi beim Saufen, hättest du dann den Kompromiss geschlossen und gesagt, okay.
Also ich habe ja.
Ist scheiße, dass ihr es ändern wollt, aber ich habe halt echt Bock, was zu veröffentlichen, also machen wir das? Oder hättest du dann gesagt, okay, scheiß drauf, du
meinst das? Nein, da bin ich schon zu sehr ideologisch irgendwie veranlagt. Also ich glaube nicht, dass ich das dann gemacht hätte. Also wenn das jetzt. Nee, hätte ich nicht gemacht.
Okay.
Ja, Respekt davor, weil ich hab so die Theorie irgendwie, dass wenn man dann so mit, also nicht, man steckt nicht drin, man ist so ein normaler Mensch irgendwie und man bekommt dann so einen Zugang zu so einer Welt, die irgendwie, oh, das könnte ja mal eine geile Karriere sein, wenn ich Autor wäre und vielleicht muss ich mich jetzt nur einmal ordentlich bücken, muss jetzt einmal das ertragen und dann komme ich vielleicht irgendwann an den Punkt, dass ich da irgendwie selbst bestimmt vorangehen kann.
Ich bücke mich überhaupt nicht gerne. Ich habe mich viele Jahre lang in Fabriken gebückt, ja, und habe ganz schön viele Steine und Metall gehoben. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, was ist hier überhaupt, wofür mache ich das überhaupt? Geht es nur noch um Miete zahlen und Auto und Sprit? Mhm. Oder wofür bist du am Leben? Ja, mhm. Und dann habe ich gedacht, du musst jetzt endlich mal das machen, worauf du Bock hast. Und worauf ich Bock habe, war halt Literatur und das war das Buch. Und ich lebe dafür irgendwie, keine Ahnung. Ich stehe morgens auf, das ist das Erste, woran ich denke. Das ist das, woran ich denke, wenn ich schlafen gehe, wenn ich esse, wenn ich scheiße, wenn ich alles Mögliche. Ich denke an Literatur und ich lese viel und das war schon immer so. Mhm. Und das wird auch hoffentlich so bleiben. Ich hoffe, dieses Feuer, das in mir brennt, wird niemals erlischen. Oder dann habe ich nämlich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anstellen soll.
Okay. Wann kam denn vielleicht so dieser Entschluss, wo du gesagt hast, also ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du quasi auch so ein bisschen durch deine Mutter beeinflusst warst, ne, gerade was russische Literatur angeht. Und dieser Entschluss, dann Autor zu werden, kannst du das irgendwie so verorten oder war das einfach immer so ein bisschen unterschwänglich dabei, dass du gesagt hast, das wäre echt cool?
Nee, das war früher gar nicht. Also bis ich irgendwie 18 Jahre alt war, war das alles so weit weg. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich mit mir anstellen soll. Also hatte ich überhaupt keine Ahnung. Deswegen kam ja erst auch diese Zeit mit Berufsausbildung oder vor der Ausbildung ja einfach nur jobben in Fabriken und so weiter. Und durch die Not hat sich dann sozusagen dieser Wunsch oder diese, früher war das alles so weit weg. Also das war unvorstellbar, Autor zu sein, ein Buch zu veröffentlichen. Das war aus der Ecke und aus dem Milieu, aus dem ich komme, arbeiten fast alle oder sind die meisten irgendwie Arbeiter. Ja, und die sind dann zufrieden, die bauen Haus, pflanzen Baum, ganz klassische Karriere machen die dann, ja. Und bei mir war das einfach, ja, ich wollte ausbrechen aus diesem Zwang, ja. Ich wollte was sehen von der Welt, ich war immer neugierig, ich bin von Natur aus neugierig, ohne Ende, mich interessiert einfach alles. Und ich glaube, das ist mit der Literatur am besten zu vereinen.
Finde ich eigentlich ganz cool, weil so letzten Endes ist ja so, also das Klischeebild, wenn man jetzt einen Arbeiterhintergrund hat, ist ja, dass die Leute, was weiß ich, dann Rapper, also vielleicht schon Künstler im weitesten Sinne, aber es geht ja schon so ein bisschen darum, okay, wie du es schon beschildert hast, ne, ich würde ausbrechen und ich will das nicht mehr haben, aber das ist ja, also Autor ist ja vielleicht nicht das Erste, was, wenn man so nach diesen Klischees geht sozusagen, was da kommt, ne, also das wäre ja dann vielleicht, was weiß ich, Kids in Neukölln, die halt Rapper werden wollen, ne, oder Sportler oder wie auch immer, wollte ich bloß sagen, deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, dass es halt eben auch quasi in diese Richtung gehen kann, ne? Eben in die literarische letzten Endes.
Ist die Literaturwelt, sorry, ich wollte dich nicht überbrechen, aber ich wollte das so anschließen, ist die Literaturwelt so ein super intellektueller
Kosmos,
in dem man nicht reinkommen darf, die in einen da nicht so haben wollen, wenn man da nicht so dazugehört und wenn man Deutsch als Hauptfach hat, Gymnasium?
Germanistisches
Gymnasium, irgendwie humanistisches Gymnasium herkommt und die volle Breitseite am Start hat?
Ich würde das nicht sagen, weil es gibt ja auch ganz klar so Unterhaltungsliteratur à la Tommy Jaud.
Ja.
Kennt ist für jeden hier, glaube ich, ein Begriff.
Wie heißt das? Wie hat er diese Bücher, die er gemacht hat?
Hummel, dumm oder voll.
Irgendwie sowas,
so Vollidiot. So, ja, solche Bücher. Ja.
Habe ich auch mal irgendwann mal eins gelesen,
Gottes Willen. Das ist ja auch Literatur. Es ist ja auch nicht leicht, sowas Lustiges zu schreiben. Nö. Ist jetzt nicht das, was mir gefällt, ja. Aber, also mir persönlich, aber ich weiß jetzt auch, ich kenne jetzt auch den Hintergrund von Tommy Jaud nicht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein typischer intellektueller Hintergrund, den, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, aber ich glaube einfach, es ist, sein Vater war vielleicht auch ein ganz einfacher Arbeiter. Ja,
ja, verstehe. Und um vielleicht nochmal auf deine, es ist ja auch Thema des Buches, irgendwie deine, ich habe irgendwie das Stichwort Unterschichtenroman. Überlegst du dir sowas oder bekommst du sowas aufgedrückt?
Das habe ich mir irgendwie nicht überlegt. Das haftet mir so an, glaube ich. Aber auch nicht, also, ja, ich habe damit kein Problem.
Was war jetzt nicht dein Ziel? Ich mache jetzt mal den Unterschichtenroman.
Nein, ich wollte eine Geschichte erzählen. Yeah. Ich wollte die Geschichte erzählen, so wie ich sie gesehen habe oder so wie ich die Welt sehe, habe ich die Geschichte erzählt. Natürlich sind da irgendwie, sag ich mal, dramaturgische Dinge spielen da eine Rolle in dem Buch, aber in erster Linie ging es darum, eine Welt irgendwie zu erschaffen in dem Buch. Und nicht mal zu erschaffen, die Welt gab es ja schon in meinem Fall. Mhm. Ich musste sie nur noch abtippen. Also insofern war ich sowas wie ein Fotograf. Ich habe ein Foto von einer Welt geschossen. Ja.
Aber ich glaube, gerade so eine Buzzwords, wenn man die dann quasi eben drum fliegen, ne? Also wie Unterschichtenroman oder Quereinsteiger oder wie auch immer. Willst du noch eine rauchen?
Das auch, ja. Das wurde mir auch zum Vorwurf gemacht irgendwie. Also in Deutschland das beliebteste Online-Nachrichtenplattform.
Das ehemalige Nachrichtenmagazin,
ja. Da hat ja ein, dafür will ich ja keine Werbung machen für das Scheißhaus. Da hat ja einer geschrieben, ich sei der neue, wie hat er das genannt? Schulmädchenreporter, ja, weil ich ja so ein verachtendes Frauenbild habe und ich frage mich, was dann Bushido und die Jungs eigentlich alle sind. Ne? Okay, die kommen auch in diesen Dingern nicht gut weg. Aber jemand, der das Leben gelebt hat, aus diesem Milieu kommt, ja, der redet nun mal so. Mhm. Ich glaube, die haben kein Gefühl für authentische Sprache. Ja? Wenn man halt so aufgewachsen ist, dann redet man so über Frauen. Ja? Ich weiß, dass das politisch nicht korrekt ist und dass das auch nicht toll ist. Und dass das auch nicht richtig ist. Und ich rede normalerweise auch nicht so mit Frauen, aber in dem Buch muss das so sein. Ja. Weil so ist das in der Welt.
Ich glaube, dass das irgendwie, gerade so, wenn du dir, du hast das Bushido genannt, irgendwie Haftbefehl, diese ganze, es gibt ja schon einen, der Feuilleton hat sich ja in den letzten paar Jahren irgendwie relativ intensiv gezwungenermaßen wahrscheinlich damit auseinandersetzen müssen, dass es irgendwie einen Teil der Gesellschaft gibt, die nicht so funktionieren wie eben diese Redaktionen oder wie die Leute, die dahinter stecken und aber auch was zu sagen haben und auch was irgendwie mitteilen wollen und das irgendwie auch authentisch so darstellen wollen, wie sie es erlebt haben. Und dann wird das so ein bisschen gerne mal abgetan als, ja, das ist ja aufgesetzt. Das ist ja nur so ein, das machen die ja nur, damit das auch so wirkt. Ja? Ja.
Und das war auch bei mir das Problem, also das es ist konstruiert, ja, der Verlag hat irgendwie reingequatscht.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, also das wäre nämlich auch nochmal so eine Sache, die mich interessiert hätte. Ja. Weiß nicht, so die Wörter, die da so genutzt wurden in dem Artikel oder in der Kritik, die du gerade angesprochen hast, ist dann so plump, konstruiert, altbacken.
Ja.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Weil hat gewollt und nicht gekonnt.
Ja, genau so. Das ist so der O-Ton so ein bisschen. Wie gehst du vielleicht damit um mit sowas? Ne?
Ja,
also
natürlich
meine,
bin ich
da. Ich muss dazu sagen, das war jetzt eine negative Kritik und es gab halt auch etliche positive. Ne?
Also das war die einzige negative, ja. Aber das ist insofern zu verkraften, dass dieser Mensch sonst halt über das Dschungelcamp schreibt und er vielleicht auch gewohnt ist, da irgendwie auf Leute einzuschlagen oder einzukloppen, weil er halt aus diesem, er kommt aus diesem Kosmos, wo man sowas macht. Aber ich glaube nicht, dass er sich ernsthaft mit diesem Buch auseinandergesetzt hat.
Meinst du, er hat es gelesen? Komplett?
Ich glaube, er hat es nicht gelesen, nein. Nicht komplett. Also er hat vielleicht reingelesen, er hat ist so bis zur Hälfte gekommen und das hat ihm dann gereicht für den Artikel und für die 200 Euro, die der dann vom Spiegel dafür bekommen hat.
Wie fühlt sich das an? Also wie fühlt sich das an? Irgendwie, wie gehst du damit um, dass du sowas produzierst, was ja wahrscheinlich auch...
Ich bin die ersten Tage, sorry, dass ich dich unterbreche, weil es mich auch sehr schwer irgendwie mitgenommen hat, weil das ausgerechnet dann in diesem, jetzt habe ich es eh schon gesagt, im Spiegel war. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich war ja wirklich tagelang irgendwie depressiv und habe gedacht so, ey, scheiße, ist das wirklich wahr, was er sagt? So, glaubst du dem? Das sind so Sachen, über die habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Mhm. Ja, ich habe eine Geschichte aufgeschrieben, meiner Meinung nach eine gute Geschichte. Und viele Leute haben sie auch für gut irgendwie befunden. Der Rolling Stone hat geschrieben, irgendwie heißester Debütant des Frühjahrs und ich war in so einem Hype und dann kommt halt sowas. Ja, da wirst du morgens irgendwie, ich war arbeiten, saß in der Redaktion, habe irgendwie welche Werbetexte verfasst und dann ruft meine Agentur an und sagt, du bist im Spiegel, Glückwunsch, voll cool, super. Und ich dachte so, yeah, cool. Und dann lese ich den Artikel und denke, ich bin nach Hause gegangen, ne? Sofort. Also ich habe gesagt, Leute, bei mir ist was passiert, ich muss nach Hause. Das hat mich mitgenommen, das hat mich wirklich fertig gemacht und das hat mich verletzt. Aber dann habe ich mir natürlich gedacht, hey, du, der Spiegel schreibt so oft auch, also der greift auch oft daneben. Ja, die schreiben viele gute Sachen, aber die greifen oft daneben. Und vielleicht haben die hier auch ein bisschen daneben gegriffen. Und hätte das jetzt ein ernstzunehmender Kritiker geschrieben, dann hätte ich mir noch vielleicht mehr Gedanken darüber gemacht, als ich es mir letztendlich dann gemacht habe. Ich habe für mich persönlich habe mir das gut erklärt am Ende.
Okay. Aber hast du, also wie gesagt, war halt wirklich dann so vielleicht die einzige negative Kritik, aber nimmst du das dann vielleicht auch so ein bisschen auf, so als positive Kritik und fließt das, also bist ja wahrscheinlich schon wieder am Arbeiten, vermute ich, ne?
Ja.
Für das nächste. Sind das dann halt so Sachen, die du mit einbeziehst?
Das hat mich total motiviert, muss ich sagen. Ja. Okay. Also für mein nächstes Buch auch, was ein ganz anderes Buch wird im Übrigen. Auch das ist ein politisches Buch, aber mein zweites Buch wird ein politischer Roman. Und das hat mir viel gebracht, auf dieser Ebene mit der Kulturwelt konfrontiert zu werden, Teil von dieser Welt zu sein. Mhm. Ich war ja niemals Teil, ich war irgendwie ein Arbeiter und musste um 6 stempeln und um 14 Uhr nach Hause und dann erstmal Mittagsschläfchen und nächsten Tag das Gleiche wieder. Und jetzt bin ich irgendwie ein Teil von dieser Welt und über mich wird geredet, zum ersten Mal schreiben Leute über mich. Ich habe ja sonst über Leute geschrieben. Mhm. Und jetzt habe ich auch ein Gefühl dafür, wie sich die Leute fühlen, wenn ich über sie schreibe.
Das war immer ganz interessant, auch die andere Seite kennenzulernen. Ne? Beziehungsweise wie man dann rezipiert wird und wie man aufgenommen wird.
Letzten Endes auch.
Du meintest, das ist ein politisches Buch. Inwiefern ist es ein politisches Buch? Also was ist so die politische Fragestellung, die dahinter steht?
Naja, also der Protagonist in dem Buch und auch ich war ja auf der Hauptschule.
Ja.
Bevor ich bin den zweiten, klassischen zweiten Bildungsweg gegangen, wie man so in Deutschland sagt, Ausbildung, Abi und dann studieren.
Genau.
Davor war ich auf der Hauptschule und da wurde uns halt einfach immer nur eingetrichtert, Leute, ihr müsst arbeiten, Leute, ihr dürft gar nicht dran denken, dass was aus euch wird. Ihr sollt gefälligst hier in eine Fabrik und schuften, ranhauen. Hauptsache, ihr kriegt einen Job. So ging das, ja. Und dieses Buch sagt nein, weißt du? Man muss sich irgendwie im Kopf muss man irgendwie frei bleiben, sich von außen nicht zuquatschen lassen, wenn man einen gewissen Intellekt hat. Aber viele von meinen Freunden damals, von denen behauptet wurde, dass sie irgendwie nichts drauf haben, die reisen heute durch die Welt. Sei es, dass die Maschinen bauen irgendwo in Brasilien ja, und haben sich irgendwie im Beruf hochgearbeitet oder in meinem Fall jetzt kulturell oder schreibt ein Buch. Viele sind irgendwie erfolgreich geworden. Mhm. Gerade die Leute, die das alles nicht so ernst genommen haben und die das nicht so an sich rangelassen haben, dieses dein Weg ist schon gemalt oder dein Weg ist schon vorbestimmt, ja. Mhm. Das sehe ich nicht so.
Aber sind denn so die quasi die Freigeister, möchte ich es mal nennen, die sich halt nicht wirklich davon beeindrucken lassen, dass ihnen das so eingebläut wird, dass sie die ganze Zeit arbeiten müssen? Ist das dann schon die Minderheit? Also ist der Großteil der Leute irgendwie, weil ich sage mal ganz klassisch auf der Hauptschule oder zumindest in deinem Kontext, ist das, also lässt sich dann Großteil der Leute auch wirklich so ein bisschen in Form pressen davon?
Ja, viele lassen sich davon beeinflussen. Also manche kommen ja gar nicht dazu, darüber nachzudenken. Also ich.
Weil sie die ganze Zeit arbeiten, quasi.
Ja. Oder? Also ja. Man hat auch keine Zeit. Ja. Ja. Man ist da, muss seinen Akkord machen. Und man hat gefährlich, seinen Akkord zu schaffen. Und wenn man den nicht schafft, kriegt man halt nur, kriegt man weniger Kohle, und das will man ja auch nicht. Hm. Weil man ja sowieso schon, ich habe für 6,15 Euro die Stunde gearbeitet. Ich habe einen ganzen Monat Nachtschicht, Spätschicht, alles Mögliche, alles hintereinander, durcheinander, die schwersten Jobs gemacht, und am Ende des Monats habe ich dann 936 und ein paar zerquetschte überwiesen bekommen. Hm. Wie fühlt man sich denn da, bitte? Hm.
Ja. Und dann immer mit diesem also so der ich sag jetzt mal so der alte romantische Arbeiterweg, ja, so vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Wirtschaftswunder in Anführungszeichen, und die ganze Phase irgendwie, du bekommst deine Stelle bei deinem großen Automobilzulieferer irgendwie, du ackerst da und kannst sicher sein, wenn du da irgendwie 5 oder 10 Jahre gearbeitet hast, dass du da irgendwie eben den Rest deines Lebens bleibst und noch eine ordentliche Rente bekommst. Und heutzutage ist es so ein bisschen gedreht, und du bekommst neben dem wenig Gehalt, schwierige Arbeitsbedingungen, irgendwie harte Arbeit, dass du sowieso schon irgendwie fertig bist und gar nicht darüber reflektieren kannst, was da eigentlich passiert, bekommst du noch so diese Angst obendrauf und diesen Druck obendrauf. Also übrigens kann es jederzeit sein, dass du gehen musst, weil irgendwie wir jetzt Kurzarbeit haben oder weil wir Leiharbeiter nicht mehr brauchen oder was auch immer. Und das Resultat würde dann bedeuten, dass du harzen musst. Und wenn du harzen musst, dann ist das Leben ja eh schon durch. Weil da wieder rauszukommen, ist ja dann richtig, richtig schwierig. Das ist ja so ein bisschen die Welt, oder?
Das ist die Welt, wie sie von den Leuten gemalt wird. Aber ich sehe die Welt ganz anders. Ich sehe irgendwie nicht das Ende im Hartz IV. Also das ist halt nur so eine Absicherung. Das ist irgendwie da, damit man keine Angst hat. Ja? Also ich habe keine Angst, wenn ich eines Tages von Hartz IV leben müsste, was ich hoffentlich niemals tun muss, oder ja. Das ist da... Da entspricht mein Naturell auch nicht diesem Denken. Aber ich finde, das ist so, in Deutschland musst du ja gar keine Angst haben. Ja, in Deutschland kannst du dich ruhig mal was trauen. Mhm. Du kannst ruhig mal sagen so, leck mich, ich kündige jetzt diesen Job und gehe jetzt meinen Weg. Ja? Ja. Es gibt ja die Absicherung. Ich glaube, in anderen Ländern, jetzt mal Russland, irgendwie, wenn du da deinen Job verlierst, was machst du dann? Ja, da gibt es kein Hartz IV. Insofern ist es... Zum einen natürlich, also viele können auch sagen, ja, guck mal, Deutschland ist ja so toll, der Wall, der hat es ja geschafft, der war ja Arbeiter, aber was ist damit alles verbunden? Mhm. Was musste ich durchmachen, bis ich dahin gekommen bin, dass ich dieses Buch schreibe? Ich bin seit 10 Jahren irgendwie chronisch pleite. Mhm. Auch jetzt noch bin ich pleite. Ja, auch jetzt.
Wie, du hast so ein Buch gemacht?
Also ja, ich habe ein Buch gemacht.
Du musst Millionär sein jetzt.
Ja, oder natürlich. Nicht? Das gibt's
klar. Wird doch überall verkauft, oder ja, nicht?
Das wird überall verkauft, das stimmt.
Nee, verstehe ich. Aber also ist es vielleicht einer der Unterschiede irgendwie zwischen zu dem deutschen Arbeitermilieu und dem Arbeiter mit Migrationshintergrund, dass er, also gefühlt habe, wenn ich irgendwie mit Freunden rede, die irgendwie zum Arbeitermilieu gehören, um Gottes Willen, da klinge ich
ja,
fühle mich so ein bisschen, ist total ätzend einfach, aber.
Allein das schon.
Yeah.
Wie verkommen sind wir, dass wir die Arbeiter, auf deren Schultern wir dieses ganze Ding hier austragen, das ganze System, die deine Schuhe, meine Hose, sein Pullover produzieren, ja, dass wir das nicht mal in den Mund nehmen wollen, dass wir keinen Respekt mehr davor haben, dass das niedere Berufe sind. Ja. Ich bin gerade, dieses Buch ist auch, in diesem Buch geht es auch nicht darum, das Leben als Arbeiter irgendwie zu verpönen, sondern zu fordern, dass das Leben erträglicher wird, dass das besser bezahlt wird einfach, dass man da vernünftig leben kann. Hm.
Dass da eine Biografie dahinter steckt und dass es tatsächlich
echte Menschen sind. Ja, das sind Menschen, die das machen. Ja.
Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja leider wirklich so, dass in akademischen Kreisen ist das, also
ob das haben die mal gearbeitet, was, die akademischen Kreise?
Ja, das meine ich ja. Ja. Ne? So dieses, also ist so Studium und akademische Kreise, das ist halt nach wie vor immer noch so gesellschaftlich so ein bisschen das Nonplusultra, das Ziel sozusagen. Ja, ne? Und da wird halt eine Hierarchie vorgenommen, die eigentlich auch so überhaupt keinen Sinn macht.
Kastensystem.
Das ist, aber das Spannende ist, glaube ich, dass sich das insofern dreht, gerade mit unserer Generation, glaube ich, weil du an einen Punkt kommst, dass irgendwie unsere Generation so die, also Studium ist irgendwie sau wichtig, das war schon irgendwie immer so, aber es ist irgendwie, unsere Generation hat die meisten Leute, die studieren anfangen, ja, die irgendwie, also viel mehr Leute sind an der Uni, der Drang irgendwie, aber auch weil die Angst da ist, wenn du das nicht machst, dann machst du ja nur eine Ausbildung und dann könnte es ja auch theoretisch sein, dass es auch ganz schnell wieder zu Ende geht. Und wenn du studierst, dann wird es besser. Aber du, ich bemerke das so in meinem Freundeskreis, die jetzt alle von der Uni runterkommen, und dann haben die halt alle irgend so ein dahingerotztes BWL-Studium oder irgendwie so ein Kram.
Grafikdesign-Doppelmaster.
Dann stehen die nämlich genauso da und stellen fest, ja, deswegen gibt es nicht mehr Jobs und deswegen gibt es nicht bessere Arbeitsbedingungen.
Und deswegen gibt es auch nicht mehr Geld.
Ja, richtig.
So. Ja. Und mittlerweile sind wir ja so weit, dass ich früher, also ich habe vorher die Ausbildung gemacht in einem Handyshop, da habe ich mehr Gehalt bekommen als das, was ich jetzt nach meinem Studium bekommen würde. Das muss man sich auch vor Augen halten. Und da, ich habe früher, als ich in diesen Berufen gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, boah, Junge, du musst studieren gehen, du musst hier raus, irgendwie musst du hier rauskommen aus diesem Teufelskreis, irgendwie, da musst du durchbrechen. Ja, dann saß ich in der Uni und was habe ich dann gesehen? Da sitzen genauso die Leute, ey Alter, ey Digga und so, weißt du, so reden die dann da im Audi Max in einer Uni in Kassel und du denkst dir so, okay, und die sollen jetzt alle Lehrer werden. Mhm. Da habe ich Angst vor einer Zukunft, wo die Opas Justin und Kevin heißen.
Ja, definitiv. Also letztendlich bist du halt auch, ja, du quasi nicht davor gefeit, ne? Von diesem quasi Trugbild, dass so die akademischen Kreise genau die Lösung sind.
Ich beiß mir manchmal in den Arsch ab, denke ich mir, ey, hättest du mal eine Tischlerlehre gemacht, hättest du was Anständiges gelernt, könntest du jetzt was machen mit deinen Händen, ne?
Auf jeden Fall. Das ist aber das Nächste, ja? Weil der Tischler kann am Ende vom Tag immer noch, wenn er harzt, irgendwie wenigstens sein Haus selbst bauen, ja? Oder irgendwie so ein Kram, ja? Der BWL-Student muss dann trotzdem irgendwie gucken, ob er irgendjemand findet, der es für ein paar Üben macht.
Das ist ja der Punkt bei so einem BWL-Studium. Du studierst ja irgendwie, um raffinierter, um schlauer zu sein als andere, um so möglichst an Kapital zu kommen, irgendwie. Ganz hinterlistig.
Im BWL-Studium lernst du große Worte, die du irgendwie um dich werfen kannst, um andere Leute ein bisschen zu verunsichern.
Ja, aber wenn alle BWL studieren, wenn 50% der Leute BWL studieren, bringen dir die Worte auch nichts, das ist heiße Luft.
Ja, aber das ist ja das, was passiert, ja. Also du hast, das wollte ich nochmal sogar so sagen, weil ich glaube, weil du vorhin gemeint hast, du hast ja recht, irgendwie, es gibt so eine, immer noch so eine leichte Berührungsangst irgendwie und die ist vollkommen, vor allem auch so, wenn es so um Arbeitnehmerrechte geht, ja, um so ein bisschen politisch zu werden, so, ja, um Arbeitnehmerrechte und dieser ganze Kram, ja, oder irgendwie, was weiß ich, die Deutsche Bahn-Jungs streiken und die Post-Jungs streiken, wieso streiken wir denn, denen geht's doch gut und so und ich muss irgendwie jeden Tag meine 10 Stunden in meiner Agentur absitzen.
Das hat mich ja fürchterlich aufgeregt, das mit der Bahn, ja, also da streiken Leute, ja, die wollen verdienen das Geld, die wollen mehr Geld haben, ich kann das verstehen, ich kann diese Arbeiter verstehen und dann gibt's hier die Medien, die schlagen drauf ein und sagen, wir kriegen doch genug hier, sollen gefälligst arbeiten gehen und wie können die bloß, wie können die, viele Leute wollen arbeiten. Ja, aber davon, das ist ja genauso, man geht in Lidl und kauft das Billigste vom Billigsten.
Ja.
Und dann wundert man sich darüber, dass man nur 6 Euro die Stunde verdient.
Ja.
Ja.
Ja, es gibt halt so dieser romantisierte Arbeitnehmerkampf irgendwie, der ist irgendwie durch. Ja? Das ist nicht mehr, das ziemt sich nicht mehr.
Ja, weil man, glaube ich, auch, oder weil ein Großteil der Leute einfach so sehr selbstzentriert ist, ne? Dann geht es halt nicht darum, dass andere Leute, lass ploppen, Junge, lass ploppen. Da geht es dann halt nicht mehr wirklich darum, dass man, oder dass wir quasi eine gerechtere Geldverteilung haben in der deutschen Arbeitergesellschaft, sondern darum, dass ich eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit komme, ne? Oder dass mein Paket zu spät kommt, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so sehr typisch auch, vielleicht sogar ein bisschen für die deutsche Gesellschaft, ne? Dann so ein bisschen erstmal guckt, wo bleibt man selber und dann kann man sich nochmal über politische Sachen aufregen danach, aber erst.
Ja, beziehungsweise ist irgendwie in dem politischen Einstellung oder wenn man Sachen bewertet, die irgendwie passieren, dann wird nicht damit gearbeitet, krass, dass die das sich für einsetzen und jetzt dafür sorgen, dass sie irgendwie bessere Arbeitsbedingungen und besseres Gehalt bekommen, sondern es wird eher, wieso sollen denn die jetzt ein besseres Gehalt bekommen, als ich habe? Also es ist eher so ein bisschen, was fällt denn denen überhaupt ein, das zu fordern? Ich mach das doch auch nicht.
Ja, das kommt noch dazu auf jeden Fall.
Stichwort Solidarität.
Ja.
Also, wenn es nicht mal in den untersten Schichten irgendeinen gewissen Solidaritätsanspruch oder so ein Gefühl gibt von Solidarität, dann wird es das auch nicht, erst recht nicht in den oberen Schichten geben. Und wenn es überhaupt keins gibt, wie soll sich da eine Gesellschaft überhaupt tragen?
Ja. Jeder sich selbst der Nächste, ne?
Und das ist ja auch gerade das Problem in der EU. Wieso sollen wir die Griechen durchfüttern? Und aber die wissen ja auch nicht, dass die Menschen haben ja auch gar kein Gefühl dafür, dass die auch von den Griechen irgendwie abhängig sind oder dass die Griechen für die arbeiten. Ja. Wir gehen in Lidl, kaufen Olivenöl, wo hinten drauf steht, ist in Griechenland produziert worden, und kaufen es für 2 Euro und regen sich nur, oder 3, und regen sich drüber auf, dass es nicht 2 kosten.
Naja. Ja, beziehungsweise beim Griechenland-Problem ist es ja nochmal vielschichtiger, weil du den Punkt ankommst, wo du sagst, naja, es geht nicht nur, dass die für uns arbeiten, sondern es geht ja auch darum, dass die für uns kaufen. Ja? Also das, was wir irgendwie herstellen und exportieren, das wird halt auch dahin geliefert, und wenn es denen scheiße geht, dann geht es uns auch irgendwann relativ schnell scheiße. Und es wird nur irgendwie drauf erpicht, dass es genau, und das ist dann wieder auch so eine, der Südländer, ja, der hängt ja eh nur rum, ja, und die sollen doch mal, denen geht's doch gut, die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen und wieso, was, die haben alle ihr Geld.
Vielleicht regnet es hier zu oft.
Ja, ja.
Ja, gut, aber da kannst du ja auch direkt den Schritt weitergehen, ne? Oder den Schritt rübergehen über das Mittelmeer, das ist ja nichts anderes, ne? Ja. Damit wir hier, also das ist ja auch so mit das Lieblingsargument von mir, dass sich Leute hier drüber aufregen, dass die Leute herkommen, irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge, ne, quote to quote. Letzten Endes kommen die aber her, weil wir irgendwie unseren Thunfisch hier für 1,20 fressen wollen und da halt über die EU die ganzen Meere vor der Elfenbeinküste leerfischen.
Ja.
Ne? Und das ist ja dieses mittlerweile sehr gut aufgebaute, große globale Netz, was sich eben nicht nur in Afrika wiederfindet, sondern auch in Asien.
Globalisierung, ne? Das klingt so schön, aber das ist einfach nur kapitalistisch gedacht. Ist ein schöneres Wort für Imperialismus, für Kolonisieren. Ganz ja, cool. Auf kapitalistische Art und Weise.
In vielen Bereichen auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ich finde, also mit dem Luxus, der damit einhergeht, haben wir quasi auch so ein bisschen die, also nicht nur wir als Westeuropa, sondern irgendwie alle, die so ein bisschen davon profitieren, haben natürlich auch die Verantwortung für die Folgen, die daraus entstehen. Ne? Und die Verantwortung übernehmen wir halt, glaube ich, nicht so gerne als Gesellschaft. Leider. Nee.
Ja.
Ja. quasi um, du meinst von, du schreibst ein zweites Buch, ne? Und deswegen würde mich mal tatsächlich interessieren, ist es tatsächlich leichter, so ein zweites Buch zu schreiben, oder ist es wie in der Musik, was man da ja gerne sagt, dass das zweite Album immer viel, viel schwerer ist als das erste?
Das wurde mir auch gesagt, dass das zweite schwerer ist, oder das hat mir, und meine Agentur hat sich auch sehr darüber gewundert, dass ich gleich das zweite rausknallen kann. Oder dass ich gleich den Stoff für das zweite. Aber mich kotzt so viel an, ja, dass ich einfach nicht aufhören kann zu schreiben darüber. Ja, und ich bin so wütend, jeden Tag irgendwie, morgens stehe ich auf und bin wütend. Und wenn ich mich nicht an meinen Schreibtisch setze und das austippe, dann würde ich auf die Straße gehen und irgendwie jedem zweiten eine Backpfeife verpassen und sagen, hey Leute, wacht mal auf, ihr kotzt mich an mit eurem Scheiß hier und eurem Geheule. Euch geht's ja so gut, ja. Und ich habe einfach die Welt, ich weiß nicht, ob das an Berlin liegt, aber nicht mal. Ja, ich bin ja auch irgendwie online und unterwegs, so wie alle mittlerweile, und sehe mir das alles an, und da kotzt es mich übelst an, was alles so passiert. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, so leicht, das in Literatur umzuwandeln. Meine Wut.
Hm. Siehst du da vielleicht auch so dein naja, Berufung, Schrägstrich Beruf, Schrägstrich Leidenschaft, Autor, siehst du das auch so ein bisschen als, vielleicht als, also Dienst in der Gesellschaft ist ein bisschen over the top, aber siehst du das vielleicht schon so ein bisschen, dass das eine Möglichkeit ist, auch irgendwie eine Gesellschaft nachhaltig, vielleicht auch die Deutsche nachhaltig zu verändern?
Also ich glaube nicht, dass ich ein wichtiger Mensch bin. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube einfach, dass viel mehr Menschen irgendwie, also dass viel mehr Menschen irgendwie wichtiger sein sollten. Mhm. Ja. Dieser, ich meine, gibt es in Deutschland überhaupt noch Sozialismus? Also viele Parteien, die das behaupten, aber gibt es den überhaupt so? Ich bin überhaupt, also ich komme aus einem sozialistischen Land, ja, ich komme aus der Sowjetunion. Und selbst ich kann sagen, ich habe jetzt nicht das Bild von irgendeinem geilen Kommunismus, wo alle irgendwie dasselbe haben, oder das Ding ist gescheitert, ja, für ein für alle Mal, da bin ich irgendwie, sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Ja. Aber ein Grund, also es muss ja irgendwie so ein Grundgerüst geben, dass man für den anderen einsteht, so, das gibt's überhaupt nicht mehr. Ja, das gibt's nicht am Arbeitsplatz, das gibt's nicht in der Uni, das gibt's sogar zu selten auf der Straße. Ja, wenn ich mir angucke, was für Dinge passieren hier, also ich bin manchmal mit meinem Latein am Ende.
Was ich irgendwie am das ist als möchte gern intellektueller, fetter, westdeutscher, weißer Bürger, ja, privilegierter weißer Bürger. Fand ich super spannend, dass du mit deinem russischen Migrationshintergrund, dieser Blickpunkt, dieses Point of View vom russischen Migranten, fand ich super spannend, weil gefühlt in der, die es ja immer wieder gibt, irgendwie die Integrationsdebatte und die Migrationsdebatte und irgendwie, was weiß ich, Eingliederung und diese ganzen ätzenden Themen, die da immer wieder aufgekehrt werden, fokussieren sich ja immer extrem entweder Asylbewerber oder um die Türken oder irgendwie die muslimischen Kulturen und irgendwie die Russland, ich weiß nicht, darf man Russlanddeutsche sagen, Bürger mit russischem Migrationshintergrund, die spielen da immer irgendwie wenig eine Rolle. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Naja, oder weil viele einfach so auch einen deutschen Nachnamen haben, viele haben auch sich deutsche Vornamen geben lassen. Ja. Zum Beispiel ich hatte die Wahl, ja, willst du jetzt Dimitri heißen oder willst du Dietrich heißen? Weißt du? Und ich habe mir gedacht, ich bin kein Dietrich, Mann. Ich bin als Dimitri geboren, also bin ich jetzt Dimitri. Ich habe einen deutschen Nachnamen, ja, ich bin Wall, ja, das stimmt.
Aber das ist ein geiler Aspekt, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber
ganz kurz, wo ist dieser Punkt, wo man sich das aussucht?
Man kommt nach Deutschland, also das war früher so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ja, man kommt nach Deutschland und man wird gefragt.
Du bist ja mit 3 rübergekommen.
Ja, ja, meine Mutter hat mich gefragt, möchtest du Dietrich heißen? Ja, und ich habe gesagt, natürlich nicht, verdammte Scheiße.
Aber liegt das an dem Namen oder liegt das an
der... Hast du auch verdammte Scheiße gesagt?
Nein, das sage ich jetzt. Ich bin empört, wenn einem, da wird so ein Versuch, die Identität zu nehmen, ja? Ja. Und wenn ich dann sehe, so ein Felix Sturm, der boxt dann da. Ja, der heißt aber nicht Felix Sturm in echt. Mhm. Ja, der heißt nur, damit er für Deutschland antreten kann, Felix Sturm. Mhm. Was wär der mag ein guter Boxer. Ja, der heißt Adnan Katic oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, aber der ist Bosnier. Ah, okay. Also seinen richtigen Namen, weiß ich, habe ich jetzt nicht auf Lager. Aber Marco Huck, Muammar Hukic oder, ne? Ja, das sind Jungs, die haben deutschen Namen angenommen, ja, um für Deutschland zu boxen. Ja. Ja.
Aber das ist ein witziger Punkt, weil ich weiß noch, als ich in der Schule war, in der müsste vierte oder fünfte Klasse gewesen sein, da kam bei uns auch irgendwie großes Tara und dann kam mir so ein Typ an, weißt du, ich war da, wie alt ist man in der 5. Klasse, irgendwie 11 oder so, ja, und gefühlt war der irgendwie 21.
Ja. So schon Haare am Sack und die anderen noch ganz...
Literally, ja, ja. Buchstäblich, ja, der war halt einfach mal voll pubertär, ja. Und irgendwie, Victor hieß er auf jeden Fall, weiß ich noch, und der kam mir an und ich habe mit dem eben so eine Freundschaft aufgebaut, weil ich irgendwie relativ gut war in der Schule und habe dann immer irgendwie mit ihm die Schulsachen gemacht und dafür, weil er halt so riesig war, hat er auch immer ein bisschen mich beschützt und so und der hatte auch also irgendeinen absurden russischen Nachnamen. Ich glaube, da kam auch was krass sein.
Hat den Nachnamen ändern lassen.
Genau, und dann irgendwann eines Tages hieß er, weil ja, ich heiße jetzt Viktor Meier.
Ja.
Und dann habe ich das damals so wie, Meier? Ja? Also ja, das ist ein guter deutscher Name. Und ich
weißt du, warum der so heißen durfte, darf? Weil es irgendwann in seinem Stammbaum gab es einen Meier oder einen Wagner oder sonst was.
Okay.
Bei den Russlanddeutschen ist das ja so, sind ja ursprünglich Deutsche gewesen, ja, die dann an der Wolga sich an der Wolga niedergelassen haben, ja, irgendwie Landwirtschaft betrieben haben und im Zuge des Zweiten Weltkriegs dann von Stalin irgendwie nach Kasachstan verschleppt wurden.
Ja.
Und da ist es ja so, die haben ja deutsche Vorfahren und da gab es irgendwann wohl einen Meier und das.
Aber ich hab das immer so als Taktik, weil ich so ein, das war wahrscheinlich jetzt auch tief rassistisch, aber so ein, aber wir sind ja nicht politisch korrekt, deswegen.
Rassismus, jawohl, endlich.
Pack mal die Vorurteile aus jetzt. Nee. Aber ich habe in meiner Familie auch tatsächlich ein, zwei Russen. Und was ich da immer so ein bisschen als Klischee empfangen habe, war so diese Pragmatismus, ja, so dieses irgendwie, es gibt ein Problem, ja, und das löse ich jetzt so, dann mache ich das einfach, Ja, da wird nicht irgendwie darüber diskutiert, wie man es jetzt angeht und darüber gejammert, wie schlimm das jetzt ist, dass man dieses Problem
Sozialpädagogen hat. Engagiert und psychologische Beratung.
Ja, yeah, genau, genau. Sondern einfach so, lass es einfach tun, ja. Und das ist für, hat für mich auch so ein Vibe davon, weißt du? So dieses irgendwie, okay, wir sind jetzt hier und wir wollen jetzt irgendwie hier irgendwie ein entspanntes Leben haben und wollen jetzt irgendwie hier klarkommen und irgendwie unser Name mit den vielen J's und den vielen C-Lauten, der kommt hier nicht gut an, ja. Dann nehmen wir einfach irgendwie den Meier. Und das funktioniert dann einfach
so besser. Einfach ist es ja nicht, weil dann hätten sie ja auch, die Türken hätten es machen können.
Ja, aber die Frage, genau, das war jetzt mal eine Frage. So, also machen, das ist der das Russe an sich eher bereit, weil es pragmatisch oder rational gar die richtige Entscheidung ist, sich davon zu lösen?
Nein. Ich glaube, der Russe ist ein ziemlich also wenn man jetzt mal den Russen verallgemeinern darf, dann ist er er ist eine stolze Person und er würde nicht einfach seinen Nachnamen oder seinen Namen hergeben. Ja, in meinem Fall ist es so, dass mein Vater Deutscher ist und meine Mutter richtige Russin ist.
Ja.
Und da stand es irgendwie nie zur Debatte, irgendwie sich den Namen ändern zu lassen oder so. Das war einfach da. Wobei ich glaube, dass das auch viel mit Religion zu tun hat. Mhm. Ja, wenn man, also wir waren sehr offen, was das Thema angeht. Ja, mir hat keiner gesagt, du musst in die Kirche, du musst jetzt orthodox sein oder du musst jetzt Baptist sein oder du musst irgendwas sein. Ich konnte mir das aussuchen. Mhm. Aber wenn man eine sehr autoritäre Religion hat oder einer autoritären Religion angehört, dann ist es vielleicht nicht so leicht, sich an gewisse Dinge anzupassen. Mhm. Also Religion ist ein großes Thema. Ich finde, wir haben uns die westliche Welt hat sich lange dafür eingesetzt, dass die Kirche möglichst wenig zu sagen hat, was auch gut ist. Und jetzt kommen wir wieder daher und sagen, ja, komm, lass mal irgendwie hier so, lass mal die Leute mal wieder Moscheen bauen. Mhm. Ja. Einerseits kann ich es verstehen, man soll nicht wegen Religion ausgegrenzt werden, aber andererseits muss ich sagen, das finde ich nicht gut, weil Religion separiert auch oder Religion schließt irgendwie Leute aus. Ja, wenn du nicht dran glaubst, gehörst du nicht dazu, zu der Gemeinde. Und ich finde auch, das war jetzt irgendein Kabel oder so. Ja. ich finde einfach, Religion hat in diesem Integrationsprozess nichts zu suchen. Egal was für eine Religion. Weil Gesellschaft und Religion sind für mich zwei ganz verschiedene
Sachen. Ja gut, wobei ich auch so ein bisschen, also du sprichst einen interessanten Punkt an, weil so die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist Integration, ja, und was ist der Anspruch daran? Und ist der Anspruch jetzt, dass quasi jemand, also wenn Integration bedeutet, dass er mit der Gesellschaft verschmilzt und sich dieser Gesellschaft komplett anpasst und quasi, weißt du, also nicht von außen nicht mehr als nicht mehr Teil dieser Gesellschaft zu betrachten ist, dann finde ich das eher schwierig weil, und vor allem unrealistisch.
Ich kann es dir sagen, also es ist so, bei vielen, ich kenne es von den Baptisten, ja, die gelten als integriert, die können gut Deutsch, ja, aber die haben mit den Deutschen an sich nur im Supermarkt und auf der Arbeit zu tun.
Ja.
Sonst sind die nur unter sich.
Ja.
Aber die Deutschen fühlen sich von denen nicht gestört. Ja, weil die öffentlich, die pöbeln niemanden an. Mhm. Die sind gute Menschen. Ja, die sind schön, bauen schön ihre Häuser, spielen Volleyball und machen sonst niemanden
was. Und die Religion ist nicht so absurd wie
ja, weil das immer noch christlich ist.
Genau.
Ja, aber es ist fundamentalistisch, das muss man sagen. Mhm. Ja, es ist aber nicht so radikal, dass Menschen da irgendwie auf die Straße gehen und andere missionieren wollen.
Mhm.
Aber trotzdem bedeutet das für mich nicht integriert sein in die Gesellschaft.
Was sich dann direkt quasi auch eine Parallelgesellschaft rausbildet. Ne?
Genau, das ja und das ist das Problem.
Ist. Also nicht nur aus religionstechnischen Gründen, wo das ja so ist, sondern einfach aus anderen kulturellen Gründen. Ne?
Ja, ich hab ja so die Illusion, dass das halt das Ziel nicht eher ist, dass sich Integration das Ziel ist, sondern dass es eher so eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz ist. Weißt du, dass du so sagst, okay, alles klar, es gibt halt diese Parallelgesellschaften.
Integration, ja, in was überhaupt?
Ja, ja, genau, genau. Was ist denn, also was soll denn das, also was sind denn...
Sollen alle mit uns kiffen und saufen, oder?
Ja, ja, genau, genau. Sollen jetzt alle beste Freunde mit uns werden? Ja. So. Nein, sollen hierher kommen, sollen sich wohlfühlen, sollen irgendwie ihr Ding machen, sollen irgendwie keinem auf den Sack gehen und ich gehe ihnen nicht auf den Sack. Ja, also jetzt mal so, nicht negativ, die sollen mich in Ruhe lassen, sondern sollen sich als Teil der Gesellschaft irgendwie sehen, aber wenn für sie Teil des Lebens bedeutet, irgendwie in eine Moschee zu gehen, dann
sind ist so Nazis weird. Sind Nazis integriert in die,
ja,
Gesellschaft? Das ist
eine gute Frage. Ja.
Ja. Ja. Nazis sind doch super integriert, oder nicht?
Ja.
Finde ich aber total scheiße, dass Nazis integriert sind, muss ich sagen. Es ist immer ein ideologischer Aspekt in der Sache. Integration in was? Hat Deutschland überhaupt eine Identität? Ich finde, Deutschland hat überhaupt gar keine Identität. Deutschland ist nämlich, da unten hat der Türke seinen Laden, da vorne spuckt der Russe und säuft Bier, da hinten geht der Deutsche natürlich arbeiten.
Aber gut, das ist natürlich auch so ein krasses Berlin-Phänomen. Ne? Sobald man ein bisschen weiter rausgeht, dann sind da keine türkischen Läden mehr und keine, also kommt auf einmal, wo du halt bist. Ne? Aber ich finde es ein bisschen, also das finde ich halt eigentlich auch gut an Berlin letzten Endes, ne, dass wir halt so diesen Melting Pot haben, der ja einfach ist, ne, wo einfach Leute, also quasi Deutsche, quote-unquote, in Neukölln wohnen und sich halt eben nicht daran stören, dass sie beim türkischen Laden einkaufen gehen. Ne? Ja, wie das ja eigentlich sinnvoll wäre. Aber sobald du halt ein bisschen weiter nach Osten gehst, ne, dann ist das halt eben nicht mehr der Fall. Sage ich als jemand, der aus Frankfurt-Oder kommt. muss ich ja dazu sagen.
Ne? Ich bin häufig in Dresden. Und ich habe nicht irgendwie mit Leuten zu tun, die zur Pegida-Scheiße gehören, sondern einfach auch mit super offenen, coolen Menschen.
Ja. Also und man kann auch nicht generalisieren,
wollte ich grad sowas sagen. Ne,
ohne Frage. Ja. Aber trotzdem ist das ja auch so, also es gibt halt so super geile Diagramme, wo die halt gegeneinander gespielt werden. Ne, das eine ist dann halt Ausländeranteil in der Gesellschaft und quasi prozentual gesehen Vorurteile gegen Ausländer. Ne, und das eine ist halt das Negativ von dem anderen. Also da, wo die Leute sind, die am wenigsten mit Ausländern zu tun haben, also Ausländern, mit Leuten mit Migrationshintergrund im weitesten Sinne, das sind die Leute, die größte Angst haben davor.
Wollte ich gerade sagen, da ist die Angst am größten.
Naja.
Die Angst.
Ja, ja, klar. Also Angst, also unbegründete Angst.
Mit Angst wurde schon immer gut regiert.
Ja. Ja, klar. Ja. Ja. Wo ich dann auch nicht weiß, ob das dann nicht vielleicht, wenn man, also so, das könnte vielleicht mal so eine richtig schöne Sat.1 oder so eine RTL 2 Nachmittagsshow sein, wo sie eine Pegida-Familie einfach mal nach Neukölln setzen. Ne? Und das Ganze 2 Jahre lang begleiten.
Ich war ja mal, also für Weiß war ich auf so einer, auf dieser NPD-Demo, so einer mobilen, wir sind mit so einem LKW rumgefahren, ne, und haben dann ihren Scheiß erzählt. Ja. Und ich bin in dem Antifa-Bus sozusagen mitgefahren hinterher. Ich habe mit der Antifa auch nicht viel am Hut, aber ich bin einfach mitgefahren. Die wollten mich mitfahren lassen, die Nazis wollten es nicht. Und Nazis darf ich ja nicht mal sagen, NPDler, ja, so als objektiver Journalist. Ich bin total beschissener Journalist. Total subjektiv. Und ja, da war ich da und da habe ich einfach mal gesehen, was für Leute zu denen hingehen, ja. Leute, die ohnehin gar kein Standing in der Gesellschaft haben, ja, die gehen natürlich zur NPD und fühlen da mit. Ja? Hören sich das gerne an, was die zu sagen haben.
Ja, ja,
da wurden dann so absurde Sachen behauptet wie, ja, die Ausländer kommen und in Saudi-Arabien ist es normal, dass man sich mit 4-Jährigen verheiratet und sowas.
Ja, ja. Ja.
Das wird dann hier ernsthaft erzählt. Also, ich bitte euch, ja. Oder ja, Drogen verkaufen und so, dass das nur Ausländer machen. Also meine Haschdealer waren bisher immer Deutsche.
Ja, definitiv. Ne? Also das ist natürlich auch so ein bisschen das Phänomen, mit dem Pegida so auf Anhängerfang geht. Ne? Du holst jetzt so ein bisschen die Leute ab, die sich eh verlassen fühlen. Aus was für Gründen auch immer. Und in vielen Gründen ist das halt einfach selbst verschuldet. In manchen nicht oder nicht in allen, definitiv nicht. Aber letzten Endes ist es eben genau die... der beste Zugang zu Leuten, wenn Leute sich schwach und verlassen fühlen, dann quasi mit irgendwie falschen Versprechungen und halt auch teilweise grotesken Lügen irgendwie an sich zu binden. Ne?
Aber das ist ja im Endeffekt auch wieder so ein bisschen der Punkt, den wir vorhin hatten mit den Parallelgesellschaften, oder vielleicht kann man es ein bisschen netter ausdrücken und sagen, Subkulturen oder so, ja, dass du irgendwie so Kulturkreise hast, die noch so ein bisschen für sich irgendwie ihr Ding machen und so große gesellschaftliche Probleme, die man hat, auf die zu schieben, ist halt einfacher als sich tatsächlich dem Problem zu stellen, was meistens extrem komplex ist. Also irgendwie, hier ist dreckig und hier ist irgendwie alles asozial, ja, weil es irgendwie scheiße ausschaut und weil die, weil sie über nach Pisse stinkt. Es ist halt einfacher zu sagen, naja, das sind die Türken, ja, die alle, weil die, der Türke an sich kann ja nicht, der muss ja immer in die Ecke pinkeln. Also es ist einfach darüber zu argumentieren und damit das Problem zu lösen, weil wenn die dann weg sind, dann ist das Problem von alleine gelöst, weil man sich dann nicht selbst irgendwie sich selbst an die Nase fassen muss. Man muss halt einfach nur sagen, die sind schuld und wenn die weg sind, ist easy.
Aber ich glaube, das ist eher allgemein so ein menschliches
Ding. Die sind ja noch nicht mal da bei den Jungs. Ja, wo sind die denn da?
Ja, ja, klar.
Jetzt fahr doch mal nach Sachsen. Da sind doch keine.
Ja,
da gibt es keine Arbeit. Ja, die Jungs regen sich eh auf, dass sie keine Arbeit haben. Ja. Ich kann die verstehen, die Menschen auch. Aber, dass die Angst haben, ja. Aber wenn die keine Arbeit haben, wie soll dann jemand eine Arbeit bekommen, der kein Deutsch kann, der überhaupt gar keinen Schulabschluss hat? Mhm. Also wenn der in der Region eine Arbeit bekommt, dann wissen wir ja, wer scheiße ist.
Mhm. Ja? Mhm. Ja, ja, das ist ja...
Dann wissen wir, wer scheiße ist. Also der muss man nicht, ganz ehrlich
irgendwie sagen. Hat es nicht Louis C.K. gesagt? Irgendwie, wenn, wenn,
ja, ja, irgendwie war das mal bei Facebook, ne? So ja, was in der Art.
Ja, ja, ja. Wenn jemand, wenn dann jemand deine Sprache nicht sprechen kann und irgendwie keinen Schulabschluss hat und...
dir deinen Job wegnehmen kann, dann
solltest du mal belegen.
Wer scheiße ist.
Ja, ja, ganz genau.
Wie war das denn, als du also ich komme aus... Ich
muss jetzt hier mal kurz mal meine Hose aufmachen, weil das war Rassendruck.
Jetzt geht's.
Diese scheiß Skinny Jeans hier.
Jetzt geht's auch immer los. du hast ja irgendwie Leiharbeiter, war ja so ein bisschen so in der Fabrik arbeiten, irgendwie die billige Arbeitskraft, die so dazugekommen ist, am besten noch mit dem russischen Vornamen und so. Ich komme ja aus Franken, da gibt's ja auch viel Industrie und so. Und da ist es natürlich auch immer so ein bisschen die...
Hey, Franken gibt es Industrie?
Ja, in Franken gibt es richtig viel Industrie. Aber sagen wir so, in Franken gibt es nichts, ja, außer irgendwie in Oberfranken einen Haufen Bierbrauer und in Unterfranken so ein bisschen so SKF und Siemens, so, weißt du? Das ist so das Einzige, was man da machen kann. Und das sind ja schon so die Feindbilder, ja? Also die Jungs, die irgendwie ihre Ausbildung gemacht haben und da irgendwie ihre Festanstellung haben in diesen Betrieben und dann gibt's irgendwie Kurzarbeit oder irgendwas und dann werden die Leiharbeiter dazu geholt. Hast du das irgendwie
Ja, also du kommst in eine Fabrik, du arbeitest für die Hälfte des Geldes, mhm, ne? Und die Leute sehen natürlich in dir einen Feind, also einen, der den Arbeitsplatz wegnimmt, ne? Mhm. Das haben bei mir tatsächlich viele so gesehen, aber für mich war es ja von vornherein klar, du, ich will das nicht für immer machen. Mhm. Ja, ich bin jetzt hier, weil ich das Geld brauche. Lustig, ne? Mhm. Also ich brauche das Geld, obwohl es sehr wenig ist, aber selbst das brauche ich.
Yeah.
Ja. Und weil ich gar nichts hatte sozusagen und dann habe ich da mitgemacht. Ja, aber dann wirst du auch noch von den Leuten, die sowieso in der Fabrik sind und eh nichts zu sagen haben, von denen wirst du dann auch noch irgendwie angemacht und ausgegrenzt. Mhm. Das heißt, du bist schon unter den Ausgegrenzten dann auch noch der Ausgegrenzte. Mhm. Das war schon hart, ja. Solidarität ging dann 15 Minuten in der Zigarettenpause, so, weil man sich über so Sachen unterhalten konnte.
Also man konnte das schon irgendwie brechen, also du konntest schon irgendwie die Klischees überwinden oder war das einfach nicht möglich?
Nö, ich habe den Leuten einfach gesagt, du, pass auf, ich bin so wie ihr, ich bin am Arsch. Ich bin auch nur hier, weil ich das Geld brauche. Ich weiß, dass ihr alle hier seid, weil ihr auch am Arsch seid. Mhm. So ist es gelaufen und so haben sie mich dann auch akzeptiert.
Du musst jetzt...
Oder? Ja, ja, irgendwie ganz dringend. Also könnt ihr euch mal kurz...
Das machen wir einfach weiter. Gehen wir direkt in die Metaebene zurück. Aber wir können uns auch gerne weiter
unterhalten. Ja, ich bin auch nur eine Sekunde. So,
wir können mach mal.
Du machst es selber. Wir können auch einen Break machen, ganz kurz, und mit reinschneiden dann.
Können wir auch machen.
Das machen wir
einfach. Machen wir das so.
Ja, genau. Gebickelt. Weil ich einfach mega schlecht bin.
Ich gratuliere dir zu einem erfüllten Leben.
Das Einzige, was ich kann, ist irgendwie Mikrofon anschalten und das machen, was ich den ganzen Tag mache, und zwar reden.
Ja, und das läuft doch wunderbar
für uns. Keinen anderen zu Wort
kommen. Ja, nee, aber gerade, wo wir beim Thema Do It Yourself waren, und auch, Johannes, du hast das angesprochen, dass halt so viele Leute eigentlich, also jeder kann eigentlich was machen, ne, aber bei den meisten Leuten scheitert das ja schon am Anfang, ne. Also ich will nicht wissen, wie viele Leute ich kenne und mich eingeschlossen, die sagen, eigentlich wäre das mal ganz geil, ein Buch zu schreiben, ne. Ja. Und das mache ich mal irgendwann, ne. Aber das ist halt auch so ein Ding, das mache ich irgendwann, aber eigentlich macht man es nie letzten Endes. Dementsprechend nochmal kurz die Frage einfach an dich. Ob du damit, also hättest du gedacht vor 5 Jahren, hey, das wird was? Also du meintest ja schon, du hattest schon das vor, ne, letzten Endes, und du wolltest gerne Autor werden. Aber hättest du jetzt gedacht, dass du 5 Jahre später irgendwie dann wirklich dein erstes Buch draußen hast?
Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich habe immer gedacht, oder ich habe immer an mich geglaubt und ich habe immer gesagt, hey, irgendwann packst du es, irgendwann machst du es. Also wenn ich diesen Gedanken nicht gehabt hätte, dass ich schaffe, dass es geht, dann hätte es vielleicht nie geklappt. Also das ist wichtig, dass man so nie aufhört, dran zu glauben. Hm. Das klingt jetzt spießig und das klingt vielleicht abgedroschen.
Mega abgedroschen, aber stimmt halt. Ne,
irgendwo, das ist wirklich wahr. Also das war so. Ja, das war bei mir so. Und das war so, als ich Pfand gesammelt habe für eine Packung Toastbrot, eine Packung Nudeln, eine Packung Ketchup und davon auch gelebt habe. Ich habe 180 Euro im Monat zur Verfügung gehabt, als ich in Kassel Lehramt studiert habe. Dass ich auch unter anderem deswegen abgebrochen habe. Nicht nur deswegen, auch hat viele andere Gründe, aber das war so ein Punkt, an dem ich mir gesagt habe, das machst du für eine gewisse Sache. Mhm. Also das ist jetzt nicht umsonst, dass du dich hier so quälst. Mhm.
Hättest du, weil jetzt hast du ja so richtig irgendwie, hier steht, liegt ein Buch da, da steht ein Name drauf, unten steht irgendwie so ein Logo von so einer dicken Firma, das ist irgendwie in Papier gedruckt. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Auflage, wie viel davon wurden gedruckt?
Ach, das erzählt dir doch keiner.
Aber das darf man nicht sagen.
Also, das ist eine Sache, die weiß ich natürlich, die posaune ich aber nicht so gern raus.
Okay,
also.
Okay. Jetzt meine Frage, von wegen, das ist jetzt irgendwie dein, du meinst, das ist irgendwie dein Traum oder dein, das wolltest du unbedingt mal machen. Ja. Hättest du es auch ohne gemacht? Also, wo wir gerade Internet haben und so, hättest du es einfach auch...
Self-Publishing.
Ja, einfach so, ja. Also, du.
Also, ich hatte einen Blog eine ganze Zeit lang, openpussy.info. Da ging es einfach darum.
Ist der noch openpussy.info?
Ich habe alle Beiträge offline geschaltet, aber openpussy.info gibt es noch.
Dimitri at openpussy.info.
Nein, openpussy.info, nicht Dimitri irgendwas. Also, das war
ist eine geile E-Mail-Adresse, weißt du, so Dimitri at openpussy.info.
Ja, vielleicht reaktiviere ich das irgendwann mal, wenn mir alles auf den Sack geht, wenn es so weit kommt. Aber openpussy deshalb auch, wenn wir schon mal dabei sind. Jeder darf mal rein, weißt du?
Verstehe.
Aber es ist so open halt, ne? Ja.
Also genau, also hättest du es...
Habe ich also gemacht. Also damit ging es los.
Ja. Okay.
Aber ich weiß nicht, ob ich den Roman... Ich hatte halt irgendwie so eine Motivation oder so einen Anspruch an das Schreiben, was ich mache, dass irgendein Verlag kommt und mir dafür Knete in die Hand drückt und sagt, komm, wir glauben an dich, mach das mal. Das ist was Sinnvolles, was du da machst. Ja. Das braucht, glaube ich, jeder irgendeinen Sinn. Ja, und das habe ich mir einfach verdient, irgendwie erarbeitet mit Leid und Qualen. Ich mache es immer noch.
Hm. Ja. Siehst du dich ja vielleicht auch so ein bisschen, weil den Vergleich hatte ich mich auch gelesen und dann bei Amazon bei dem Buch. Siehst du dich quasi in der Tradition, so dieser klassischen 60er, 70er Jahre US-Literaten wie Bukowski oder Jack Kerouac oder so. Weil das ist halt so ein bisschen der Vergleich, der ganz gerne mal gemacht wird. Ne?
Der wurde auch unter anderem vom BR, Bayerischen Rundfunk, gemacht.
Ja.
Bukowski 2015. Ja, ich finde... Guck mal, es wurde in den 60ern, in den 70er Jahren gemacht. Was hat sich seitdem verändert? Hm. Ich muss es wieder von neuem irgendwie. Ich mach's wieder. Ja? Es hat sich gar nichts, in dem Sinne hat sich gar nicht viel verändert. Nur, dass die Leute es einen Scheiß interessiert. Das hat
Aber gut, das war ja bei den Leuten auch so damals.
Vielleicht,
ne, letzten Endes.
Vielleicht, wenn ich vielleicht 60 bin, wird es vielleicht irgendwie geil sein. Aber wahrscheinlich, wenn ich tot bin.
Wie bei Bukowski halt, ne? Mhm. Nachdem er dann tot war, kam dann so der Hype, Fame, aber auch ein bisschen zu spät letztendlich.
War der Hype nicht bei ihm auch schon so ein bisschen da, als er...
Gegen Ende, wo er schon sehr verlebt war.
Dirty Old Man, ja.
Genau, aber halt so dieses Revival kam danach, glaube ich, erst, ne? Und plötzlich sind halt so die Verkaufszahlen in die Höhe geschossen.
Bukowski war ja erst in Deutschland sehr beliebt, wobei ich, wenn ich jetzt in Russland beliebt sein würde, würde ich damit irgendwie nichts reißen. Hm. Das politische Klima in Russland lässt vielleicht so ein Buch gar nicht zu.
Ja, wie schätzt du denn so ein bisschen das ein, so die deutsch-russischen Beziehungen oder das Verhältnis quasi und auch so ein bisschen das politische Klima in Russland, gerade als Halbrusse letzten Endes?
Hm? Halbrusse, ja. Es ist schwierig. Also einerseits, ich will nicht sagen, ich sympathiere damit, aber sondern ich kann das verstehen, das Handeln, ja, was da passiert. Ich kann aber
welches Handeln jetzt?
Also die Sicht der russischen Regierung und so, dieses sich bedroht fühlen oder das als Vorwand nehmen für eine Bedrohung und dann agieren und offensiv die Sache angehen, so wie jetzt mit der Krim oder mit in der Ukraine, was da passiert. Es wurden ganz klar politische Vereinbarungen getroffen vor Jahren, vor 20 Jahren, ja, bezüglich jetzt NATO-Osterweiterung zum Beispiel. An die wurde sich dann nicht gehalten, ja. Und da fühlt sich natürlich ein Russe traditionell, der sich in seiner Tradition immer verteidigen musste. Ja, es fängt schon bei Napoleon an.
Yeah.
Ja. Oder bei den Mongolen fängt es eigentlich an. Und dieses Bewusstsein, das man hat, dass man immer ein Feind oder als man möchte immer erobert werden, ja, seit Jahren. Und dass das jetzt da ist und dass mit diesen Ängsten gespielt wird, ja, das kann ich verstehen. Oder dass diese Ängste geschürt werden. Ich meine, auch gestern oder vorgestern war das, glaube ich, eine ganz berühmte, die meistgelesene deutsche, ich will nicht sagen Zeitung, aber die hat ja auch geschrieben, so 40.000 NATO-Mann gegen Putin. Ja, was ist denn das für eine Schlagzeile, verdammt? Wo sind wir denn hier? Sind wir hier das Dritte Reich wieder oder was ist denn das hier? Also hat Putin jetzt gesagt, wir greifen jetzt an oder warum muss das jetzt kommen?
Meinst du, dass sich das abkühlt und nicht im Sinne von Kalten Krieg,
ich hoffe, dass sich das abkühlt.
Wie ist es denn, wir hatten es darüber irgendwie ein paar Mal, irgendwie so diese kalte Kriegs Romantisierung, hätte ich fast gesagt, Romantisierung ist das falsche Wort, aber so dieses irgendwie, also grundsätzlich ist ja der Westdeutsche wahrscheinlich genauso wie der Rest von Europa, aber der Westdeutsche an sich noch extremer, so von dieser amerikanischen Popkultur extrem beeindruckt, ja, und von dieser alliierten Popkultur extrem beeinflusst.
Naja, die haben die Kultur hier etabliert, das total, muss man so sagen.
Ohne Frage. Und
öffentlich-rechtlicher Rundfunk basiert auf der Idee des BBC, ne?
Ja, und ein Aspekt von dieser Popkultur ist ja immer, dass der Russe ja so ein bisschen tendenziell der Bösewicht ist. Ja? Also ist ja irgendwie, steht ja auch außer Frage. Und jetzt schwappt ja diese Popkultur auch nach Russland. Ja, aber jetzt mal speziell auf dich bezogen irgendwie, wo du ja hier in Deutschland aufgewachsen bist und das auch hier so erlebt hast. Fühlt man sich da selbst irgendwie angegriffen, zu sagen, okay, alles klar, warum sind die eigentlich, wieso?
Ich kann mich nicht davon freisprechen, ja. Also das fühlt sich schon so ein bisschen an wie, weißt du, die wollen uns alle fertig machen, die wollen uns einnehmen, die wollen uns, nein, ich sehe das nicht so. Also ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, man muss da Russland hängt aus meiner Sicht, was die kulturelle und soziale Entwicklung angeht, irgendwie noch hinterher. Ja? Also da war jetzt in den 90er Jahren, da war ja Anarchie, herrschte ja teilweise.
Ja.
Die Leute hatten nicht mal was zu kauen. Wie sollten sie sich darüber Gedanken machen, wie sie zu Homosexuellen beispielsweise stehen, wie sie zu bestimmten Dingen stehen. Ja? Ja. Das gab es nicht. Die mussten sich hochkämpfen, hocharbeiten, wieder zurück alleine. Da gab es ja irgendwie keine Hilfe von außen.
Ja.
Ja, und jetzt hat sich diese starke Gesellschaft in Anführungsstrichen entwickelt. Ja?
Ja.
Wo das jetzt hinführt, das muss man den Russen überlassen. Das sollte man nicht von außen beeinflussen, finde ich.
Mhm.
Ja, das sollte man. Also in Deutschland war Homosexualität, glaube ich, bis in die 70er Jahre auch noch unter Strafe gestellt.
Ja,
bis
76 oder so.
Ja, da darf man jetzt nicht von oben herab sagen, so, ey, die Russen und so. Ja, da muss man Verständnis aufbringen, aber da muss man diplomatisch rangehen und da muss man sagen, ey, das ist vielleicht nicht das Richtige. Ich bin immer einer, der für einen Dialog ist. Und das, was gerade passiert, ist kein Dialog, das ist einfach eine Bewertung.
Also ich habe mal, ich habe mal das Argument gehört, dass die Gesetze gegen die schwule Propaganda, das ist, darum geht es ja letzten Endes, also das ist ja so der Deckmantel, in dem das Ganze funktioniert.
Deckmantel ist es nicht, ist schon offensichtlich dann, ne?
Ja, ich meine,
schwule Propaganda klingt schon krass, finde ich.
Also, ja, ja, klar, ja, aber nicht in dem Sinne, dass gesagt wird, hey, wir verbieten jetzt schwul sein, sondern wir verbieten halt quasi
die
Vergiftung unseres Wertesystems.
Wir wollen nicht, dass es Teil der Schulliteratur
ist. Ja, genau. Ja, zum Beispiel, ja. Ne, und keine schwulen Lehrer und ja. Was weiß ich nicht, ne, das ist ja so ein komplettes Programm. Und letzten Endes, was ich da gehört habe...
Also im Detail kenne ich das Programm nicht.
Ja. was ich halt gehört habe, ist, dass das letzten Endes, also der O-Ton ist, eigentlich ist es Putin egal und der Regierung eigentlich auch. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass die persönlich jetzt was gegen Homosexualität hätten, sondern dass es eben eine relativ gute Möglichkeit ist, um, also inwieweit Wahlen funktionieren, steht irgendwie auch auf einem anderen Blatt, aber das ist halt eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen die konservative Landbevölkerung außerhalb der großen Städte zu cashen. Ne? Und zu sagen, okay, ihr habt was dagegen, deswegen haben wir was dagegen, weil wir eure Stimmen wollen.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, inwiefern das... Also, na, das lässt sich halt schwer...
Also ich weiß, wie es in Sibirien ist und in so abgelegenen Orten, wo man nur mit dem Schiff im Sommer hinkommt. Ja, da kommt der Bürgermeister einmal im Jahr mit so einem riesen Dampfer vorbei, mit so einem Mikro und verteilt dann Kartoffeln und so Sachen.
Ja.
Und dann erzählt er, hier wählt, geht und wählt mich, weil sonst haben die überhaupt keinen Zugang zu Fernsehen, die haben keinen Zugang zu Internet und so weiter. Natürlich sind die nicht aufgeklärt. Natürlich sind das viele Menschen. Ja? Und natürlich... haben die gar keine Ahnung oder da gibt es vielleicht im Dorf einen Homosexuellen, aber der sagt es nicht.
Es ist ja auch spannend, dass, also Putin wird ja auch, also ich bin definitiv, das ist ja jetzt auch so ein bisschen frei aus dem Bauch geredet, ja, aber Putin wird ja ganz gern auch irgendwie so als Diktator dahingestellt und ich glaube, das ist eigentlich genau falsch, weil auch wenn es da wahrscheinlich Tendenzen gibt, irgendwie Opposition und so, gibt es ja so ein anderes Problemchen wahrscheinlich oder ziemlich sicher, aber es ist ja nicht so, dass er kein Backup in der Gesellschaft hat. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie der wütende Herrscher ist, der irgendwie was weiß ich, irgendwelche Fake, also gut, das macht vielleicht auch, aber also das irgendwie alles Fake ist, sondern es ist ja schon so, dass er in der russischen Gesellschaft das auch widerspiegelt und die Leute das auch in irgendeiner Weise ihn unterstützen.
Die Frage ist doch, wie würde sich eine, also erstmal, die russische Gesellschaft hat in den 90er Jahren einen Rückstand aufzuholen. Ja. Die russische Gesellschaft hat sich dem Kapitalismus und der westlichen Demokratie angenommen.
Ja.
Ja. Und was die westliche Welt angeht, die hatten einen Vorsprung von 50 Jahren in diesem System. Mhm. Ja. Die hatten Firmen, die hatten Aktiengesellschaften, die hatten alles. Mhm. Ja. Und diese Gesellschaften sind rübergeschwappt und haben sich natürlich, wollten sich den Ressourcen und das alles, was Russland so hat, sich aneignen. Ja. Ja? Und die Frage ist, wie hätte sich Russland entwickelt mit einer sehr offenen, mit einer sehr liberalen Gesellschaft? Wie wäre Russland heute nach 20 Jahren Demokratie? Wie würde Russland heute aussehen? Wäre das Russland, was heute einen relativen Wohlstand hat?
Ja.
Ja? Oder wäre das ein Russland mit noch mehr Reichen und noch mehr Armen? Ja. Und nicht dieses, es gibt ja teilweise Leute aus der Mittelschicht, die können heute in Urlaub fahren, in Türkei schön Geld verprassen. Das gibt's auch.
Naja, ja.
Würde es das geben? Ja, wie viele Menschen wären davon betroffen? Ich finde, da kommen wir wieder zu diesem Raubtierkapitalismus. Wie offensiv wären Deutschland und Amerika damit umgegangen, wenn es nicht diesen Hardliner, diesen Putin geben würde?
Ja.
Mit den vier, die hätten sich vielleicht alles unter den Nagel gerissen. Ja? Kann man ja so sagen.
Ja, und es ist vor allem, also wenn wir auch dieses Homosexualitätsthema irgendwie vorhin hatten, dann schaust du irgendwie, ja, irgendwie Homosexualität ist, hat in der westlichen Welt irgendwie ein Understanding, in Deutschland ein Understanding, ist ja in vielen Bereichen akzeptierter, was ich glaube ich auch wieder stark auf die Popkultur zurückführen würde. Es ist irgendwann mal in gewesen, so den schwulen Moderator zu haben und dann hat man gemerkt, der ist irgendwie alles, es ist ja irgendwie alles ganz harmlos und eigentlich ist es ja alles ganz witzig und dann haben wir einen schwulen Bürgermeister und hihi und hoho, ja. Aber wenn man dann so an so Punkte geht, wo
es. Aber geh mal in die Fabrik.
Ja, richtig. Und da musst du gar nicht in die Fabrik gehen, wenn du an den Punkt kommst, dass die Frau Merkel sich hinstellt und sagt, sollte irgendwie die homosexuelle Ehe irgendwie gleichgestellt sein,
will die CDU
Ehe,
nicht.
Ja. Dann sagt die so, ja, nee, und warum nicht? Naja, das fühlt sich für mich nicht richtig an.
Genau.
Und das sagt die ja nicht.
Das war im Wahlkampf. Ja. Ne, das habe ich auch in diesem der Kanzlerduell.
Witz, der Witz ist ja, das sagt die ja nicht, weil die das so spürt. Die sagt es ja, weil sie genau weiß, dass genau das bei allen Leuten, die sie wählt, genau das Gefühl ist. Ja. Irgendwie gibt es da immer noch so ein, ach,
nein,
das gehört sich doch nicht. Ja. So, weißt du?
Und das wird in Deutschland in den Medien überhaupt nicht thematisiert. Keine, keine Zeitung hat geschrieben, Merkel hat das und das gesagt, weil sie Wähler, weil dann würde die Zeitung gar nicht gekauft werden.
Also, ja, ja, stimmt. Ich bin so ein verzweifelter Taz-Leser und deswegen weiß ich, dass ich Taz sowas immer schreibe. Taz. Ja? Das ist so ein, wie heißt das? Guilty Pleasure von mir. Ja. Das ist aber der romantisierte Sozi in mir, weißt du? Der dann ab und zu so, ich muss sie doch nochmal gelesen haben. Die haben doch
konservative gesagt. Eltern, oder?
Nee, es ging auch das Gegenteil.
Okay, also, 68er.
Voll die 68er, also Grünwähler okay. Und so.
Aber normalerweise müsstest du dann ja jetzt heute irgendwie Pegida und so, müsstest du dabei sein.
Ja, das
also wenn man irgendwie die Theorie von einem Jan Fleischhauer irgendwie verfolgt.
Da bin ich ja der Meinung, dass es ja, ich habe mal irgendwann in meiner Schulzeit mal so eine Aussage gelesen, das habe ich auch, kann ich auch nicht mit irgendwelchen Fakten erlegen, aber die Aussage war so, irgendwie nur tatsächlich 10% der Kinder stellen sich quasi politisch und gesellschaftlich komplett in die gegensätzte Richtung von ihren Eltern. Im Laufe ihres Lebens. Ja? Also es ist so eine Rebellionsphase mit 16, 17. Und aber die meisten, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, die meisten...
Naja, vielleicht ist der Fleischhauer auch nicht älter im Kopf.
Ja, werden von ihrem was sie als Kinder irgendwie an Wertesystem übergeben bekommen haben, nicht weit wegkommen. Ja? Also dieser Bruch damit ist relativ heftig. Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Also ich finde es schon sehr avantgardistisch von mir, dass ich zum Beispiel die Grünen nicht wählen kann. Weil,
obwohl, ein 68er Franke, das ist ja geil. Klar. Das ist immer konservativ, irgendwie Franken. Also ich werde oft darauf angesprochen, weil ich es eher immer so rolle, ob ich aus Franken komme.
Ah, okay.
Deswegen wundert es mich. Und alle Menschen, die ich aus Franken kenne, also du bist der Erste aus Franken, der einen Bart hat.
Ganz geil,
Patrick, den ich kenne, tut mir leid an alle Nürnberger mit Bart, aber...
Ja, Franken ist tendenziell eigentlich eher eine Sozi-Hochburg tatsächlich. Okay,
Naja, gut,
aber SPD
als Gegenpol ist ja jetzt nicht, zur CSU im Süden. Ne?
Ja. SPD ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, super krass links zu sein. Ne?
Mittlerweile sind sie ja auch irgendwie, die gießen ja auch mal gern Getränk ein bei der CDU, damit sie dabei sein dürfen.
Ist wohl wahr.
Hier, der Maas war ja gegen Vorratsdatenspeicherung, jetzt ja dafür. Also die sind ja so wie der Wind. Ne?
Ja, die sind
morgen von rechts sogar, kann sogar sein.
Irgendwie haben die sich darauf eingeschossen, dass das irgendwie die richtige, dass es für sie klüger ist.
Ja, aber über 25% kommt man damit nicht.
Nee. Also da bin ich echt mal gespannt.
Aber bin ich auch froh drüber. Ich habe ja den Fehler gemacht, habe SPD gewählt, muss ich mich hier outen hier jetzt. In der Hoffnung...
Du bist also einer von denen.
Ich bin keiner von denen. Ich habe gedacht, man muss wählen gehen, sonst kriegen die Rechten die Stimme. Mhm. Die Grünen sind eh bescheuert. Ja, die Rechten sowieso. FDP, weiß jeder Bescheid. CDU. Nee,
also wo bleiben die Alternativen?
Wo bleiben die Alternativen? Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht eine Partei gründen. Ne? Also eigentlich ist der Bernd Lucke, ne? AfD ist ja ein sympathischer Kerl, ein flinker Typ, ne? Also so im Kopf her, vom Kopf her. Aber viele Sachen, die der sagt, sind ja mögen richtig sein, aber andere Sachen, die der sagt, sind für mich auch totaler Schwachsinn so.
Ach, der Lücke, der ist doch so... Also
heißt der Lücke? Ich glaube, der ist Lucke.
Nee, ich nenne den Lücke.
Lücke,
heißt
Mut zur Lücke.
Der heißt so Lücke, auf jeden Fall. Nee, der ist halt so ein Professor, weißt du? Man hat so dieses Gefühl bei diesem Typen, dass der irgendwie... der weiß, wovor er spricht. So, weißt du?
Ist das nicht so?
Der ist halt
immerhin auch, ist das... Guck dir den Gaukler an, ne?
Der ist halt ein verbohrter Schnuller-Nazi. Also das ist für mich, ist es so ein erzkonservativer, verbohrter Typ irgendwie, der glaubt durch seine, das sind wir wieder beim Thema vom Anfang, durch seine Intellektualität und durch seinen, ich habe meinen Prof-Abschluss, weiß ich ja, was besser für alle ist.
Aber da sind wir bei dem nächsten Punkt. Grenzen wir diese Meinung aus oder diskutieren wir mit diesen Menschen auf einer vernünftigen Ebene? Wenn ich mir die Talkshows im ersten und zweiten angucke, dann ist ein Lucke da, der total dagegen ist. Und keiner dazwischen und alle anderen sind auf der Seite der CDU und der Regierung. Das ist auch schlimm.
Ja, das
was ist denn das für eine Diskussionskultur,
bitte? Also die Talkshows als Diskussionskultur zu bezeichnen, also als Repräsentant für eine gute Diskussionskultur zu bezeichnen, ist auch schon mal sehr schwierig, weil das definitiv, stimme ich dir voll zu, sind sie nicht. Ja? Und ich glaube, die haben halt einfach...
Aber das sollten sie sein.
Ich glaube, was sie versuchen, ist halt irgendwie die totzuschweigen und sich irgendwie nicht mit ihnen einzulassen. Und die Frage ist quasi, wie lange es die CDU, CSU schafft, die am langen Abend zu verhungern zu lassen. Weißt du? Also die klügste Taktik, die ja eigentlich machen könnten, die CDU, ist, mit denen zu koalieren und die einfach mal schön gegen die Wand fahren zu lassen, genauso wie sie es mit der FDP und mit der SPD machen. Also das ist ja ihre beste Taktik eigentlich, sich mit ihren Feinden ins Boot zu setzen und die einfach für alles zu beschuldigen, was falsch läuft und die so lange irgendwie allein zu halten, bis sie verhungern.
Ja, unglaublich, was Mutti alles schafft, ne?
Die Mutti, ja. Die andere Mutti war ja auch da jetzt erst, die Queen.
Die Queen-Mom.
Das finde ich ja total absurd, ne? Die Leute wollen alle frei sein und feiern hier eine König, eine Monarchie feiern die. Wie bescheuert ist denn das? Lass uns doch mal wieder ins Mittelalter zurück. Jawohl.
Die Queen
ist und wir jubeln alle vom Graben rüber, winken wir. Hier, die Queen ist da, hallo.
Die Queen ist doch so ein bisschen wie Kim Kardashian einfach. Das ist so ein bisschen so ein bisschen. Kim
Kardashian. Halt nur die hat einen besseren Arsch. Die Queen meine ich.
Mit der Queen würde ich auf jeden Fall lieber in Kaffee drin gehen als mit Kim Kardashian, das glaubst du
vielleicht. Ja, die weiß, hat vielleicht auch ein paar spannende Geschichten zu erzählen, ne? Im Vergleich zu Kim Kardashian, definitiv.
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Oh, glaube ich schon. Ja. Es gab diese Anekdote von, wie heißt der Premier von Dings, von Blair? Nee, ist das Blair? Tony Blair, ja, genau.
Und, der ehemalige aber.
Wie ist der aktuelle?
Cameron.
Und David Cameron. Dann müssen die ja immer, das ist ja auch so eine gefakte Demokratie in England und dann musste er dann
Großbritannien.
Großbritannien. dann müssen die ja immer so vor der Queen vorsprechen und müssen dann irgendwie so hingehen und sagen, hallo Queen, ich bin jetzt der Premier. Es ist so ein Ritual, was sie irgendwie feiern müssen. Und dann hat er so erzählt, ich weiß gar nicht, ob es er war, aber ich glaube schon, dann kommt er halt so, kommst du da so rein, als er sich so auf dem Stuhl, ja, vor der Queen, und er so, ja, ich bin jetzt irgendwie der neue
wie Präsident. Wie so ein Hofnarr.
So. Genau, und dann sagt die Queen so, ja, auf dem Stuhl saß schon Churchill und irgendwie der und der und der und der und so.
Also und der
so,
hat Hitler besiegt, was hast du?
Genau, so mit dem Ding so, also ich, ja, saß mit denen allen schon am Tisch. Und was hast du so zu bieten? Ja, du bist halt letzte Woche gewählt worden, entspann dich mal ein bisschen. Ja, also ich glaube, diese Frau hat wirklich, das ist so eine spannende Rolle von so einer Instanz, die irgendwie das aus so einer Metasicht irgendwie betrachten kann. Sie mischen sich ja nicht ein und so, ja?
Aber sie ist halt einfach eine harte Zeitzeugin. Ne? Ja, also sie war quasi von Anfang an dabei nach dem Zweiten
Weltkrieg. Es gibt ja immer noch, es gibt ja diese Verschwörung, dass das British Empire immer noch die Weltmacht an sich eigentlich ist. Hm. Ne?
Das würde
sagen immer viele noch.
Darfst aber nicht nach England gehen und die Straßen anschauen, weil
interessiert doch nicht, was das Volk macht, ja, sondern was die Welt macht, ist interessant. Weltmacht, ja.
Aber die Queen muss immer noch die Gesetze ja unterschreiben, genauso wie der Dings, ne? Wie der
Gaukler.
Wie der Gaukler. Und die macht auf jeden Fall häufiger als der Gaukler, sagt die, nö, mach ich nicht.
Wie hat sie ein komplettes Vetorecht?
Die hat ein offizielles Vetorecht, ja.
Ach, das Gaukler-Vetorecht ist doch ein Witz.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es bei allen Gesetzen so ist, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass die Queen, wenn sie glaubt, dass es nicht das Richtige fürs Volk ist, Nein sagen kann.
Die ist das oberste irgendwie.
Genau, also
ist sie nicht einfach eine repräsentative monarchistische Instanz letzten Endes?
Lass uns doch das mal googeln, ich weiß das nicht. Also so ich schreibe nur Romane, scheiße.
So wie ich es verstanden habe, ist sie immer noch Staatsoberhaupt? Und hat quasi da schon in irgendeiner Weise ein Vetorecht. Und das Parlament sind halt die Gesetze beschließen und die
Demokratie. Ja, das ist ja Pustekuchen mit der parlamentarischen Monarchie letzten Endes.
Wusstet ihr, dass Cameron gestern auch da war?
Cameron war auch da.
Ja, Cameron war auch da gestern.
Nee.
Heute ist ja Easy-Deasy da, das finde ich etwas spannender.
Ja. Gestern war Faith No More da.
Seid ihr so alte Rocker, ja?
Nee, überhaupt nicht. Aber es ist die letzte Tour von AC/DC.
Also ich würde sagen, wir haben uns so lange über politische Themen unterhalten, jetzt lassen wir mal über Musik und sowas unterhalten.
Ja, wir können ja zu unserem zu Christus Lieblingsteil kommen.
Können wir gerne tun, ja. Willst du den anmoderieren etwa? Oder soll ich den anmoderieren? Kann ich auch gerne übernehmen. Ich
muss ja die mich auch so ein bisschen ins Boot holen. Zum Ende der Show.
Ja.
Der Show.
Unserer Show.
Show hat sich so ein kleines Ritual eingebürgert. Das nennt sich, was hörst du eigentlich gerade? Und das ist die Situation, wo man quasi einmal, was man gerade so konsumiert, so kurz pitchen kann. Weißt du, so, also ich höre jetzt gerade irgendwie die Band oder ich habe gerade das Buch gelesen. Mhm. Oder ich habe irgendwie den Film geschaut oder irgendwie den Podcast gehört. Und da kann jeder so mal kurz irgendwie sich in sich kehren und sagen, das würde ich jetzt ganz gerne mal kurz empfohlen haben. Und damit du kurz hast zum Nachdenken, fängt der Kiso an. Kiso, was hörst du eigentlich gerade so?
Ich würde sagen, du fängst an, weil ich muss nämlich auch noch überlegen drüber. Wie gesagt, ist definitiv mein Lieblingsthema und ich komme halt nie drauf.
Okay, dann empfehle ich jetzt mal spontan eine Band, die nennt sich Metz. Ja, wie der Metzger, nur ohne G-E-R am Schluss. Und das ist eine kanadische Band. Ich musste heute tatsächlich das Genre beschreiben, ist mir sehr schwer gefallen. Irgendwie so Garage-Grunge-Mucke. Also ich habe es dann so beschrieben, harte Gitarren mit viel Feedback und viel Geschrei und Gerufe und Gesinge. Also alles, was quasi nicht harter Rock ist, aber noch nicht Metal quasi. Das soll euch nicht abschrecken, ist eine geile Band. Und das aktuelle Album heißt nicht, heißt sogar Two, glaube ich, also einfach nur zwei. Und kann ich stark empfehlen.
Wunderbar.
So
ja. Fragen wir doch erstmal unseren Ehrengast, Dimitri. Dimitri, hast du also schon was? Fällt dir was ein?
Ja, ich habe, ich höre ja immer Musik, wenn ich schreibe. Hm. Also Klischee. Und ich höre in letzter Zeit wieder vermehrt Bob Marley.
Hey.
Ja, ich hab das aus den Augen verloren oder aus den Ohren sozusagen. Mhm. Und in letzter Zeit ist mir gefällt dieses Simple, dieses Langsame immer mehr. Ich habe viel Techno gehört oder ich höre auch viel Techno. Ich habe früher selbst aufgelegt, aber jetzt hatte ich so das Bedürfnis nach so Harmonie und nach langsamer Musik, ja, und nach simplen Texten, die irgendwas Höheres auch aussagen im Subtext dann.
Ja.
Und dann ist mir irgendwie wieder Bob Marley in Erinnerung gekommen und das finde ich irgendwie so toll. Da hatte ich so Songs, Lootin' and Burnin' von, ich weiß nicht, Lahaine, hier diesen französischen Film über die Jungs.
Three Lions. Diese Dings, diese...
Hass heißt der, glaube ich, auf Deutsch, der Film. Achso,
nee, Lahaine, oder?
Ja, Lahaine, ah, genau.
Nee, ich dachte, du meinst...
und da war ja der Soundtrack war von, glaube ich, von Bob Marley, oder zumindest der Song, der am Anfang abgespielt wird.
Ja, Bob Marley ist ja so ein bisschen so ein Spezialphänomen. Ich mag ihn ja auch voll gern. Meine Freunde lachen mich immer aus, weil ich halt auch...
genau, deswegen war ich eben so vorsichtig.
Genau, gerne einen rauche und dann ist es so ein bisschen... Kiefer mit Bob Marley oder was?
Das ist so, aber das ist toll.
Aber es ist geile Mucke und ich habe neulich von einer Freundin zwei Schallplatten von ihrer Mutter geschenkt bekommen, die sie im Keller gefunden hat. Und da war auch die erste Bob Marley and the Wailers-Platte dabei, Nutty Dread.
Cooler Soundtrack.
Auf jeden Fall. Und die Platte ist geil. Also ja, die kann man echt anhören und da muss man sich, das hat nichts mit grölendem Rock im Park Publikum, das jetzt irgendwie nur Woman No Cry hören will, zu tun, sondern es ist irgendwie entspannte, chillige Reggae-Musik.
Musik?
Okay, so hast du wunderschön. Wunderschön. Ich gehe tatsächlich raus aus der Musik, wenn meine Musik... ich habe die dumme Angewohnheit, einfach nur alte Sachen immer wieder zu hören. Also mal abgesehen von jetzt Bob Marley, aber auch einfach so Sachen, auf die ich vor einem Jahr stand oder so. Oder vor zwei Jahren.
Und das war?
Kann ich gar nicht sagen gerade. Ich bin so ein bisschen...
Bist du Autoplay, ne? Bei YouTube so.
Bei Spotify, aber ja, letzten Endes schon. Ja, vielleicht ganz kurz. Also ich bin bei Brody Dahl gelandet. Brody Dahl, die Frau von Josh Om, die vorher bei den Distillers gespielt hat. Und die hat, aber schon vor längerer Zeit, also vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, hat sie ihr Soloalbum rausgebracht. Es hat so eine rotzige Punkfrau, die irgendwie auch schon zwei Kinder hatte letzten Endes, aber immer noch derbe abrockt. Mhm. Das ist tatsächlich, also ich habe es eins. Nein, tatsächlich. Kurzer Einschnitt. Tatsächlich habe ich wieder angefangen, Interpol zu hören. Was ja auch sehr melancholische, düstere Indie-Musik ist, wo alle Alben gleich klingen, aber auf einem konstant hohen Niveau. Mhm. Und zum 10-Jahre-Debüt ihres ersten Albums, Turn on the Bright Lights, haben sie quasi eine Best, also Director's Cut rausgebracht, könnte man das nennen.
Remastered
und auch erste Demos von Songs, die man dann halt Jahre danach später gehört hat. Dementsprechend kann ich auch Interpol mal wieder empfehlen, letzten Endes. Und das zweite, um mal wegzugehen von der Musik, im Bereich Reportagen/Dokumentation, kann ich nach wie vor Anthony Bourdain empfehlen mit seiner neuen CNN-Show. Also so neu ist die gar nicht mehr, ne? Parts Unknown.
Ja, auf CNN. Sagen. Es gibt ja zwei von
denen. Ganz genau. Also die neueste ist quasi Parts Unknown.
Okay.
Und für Leute, die Anthony Bourdain nicht kennen, er eben, also Koch eigentlich und ehemals harter New Yorker Heroin-Junkie, der sich dann irgendwie hochgearbeitet hat.
Oh, das wusste ich nicht. Ich habe den auf D-Max immer gesehen, aber er hat keine Ahnung, dass er Heroin genommen hat.
Ja, ja.
Gleich sympathischer irgendwie.
Ja, er hat auch ein wunderbares Buch rausgebracht, Kitchen Confidentials, aber auch schon vor 10 Jahren, wo er quasi seinen
Werdegang... Meth kochen.
Ha? Mav Koch. Wer ist Mav Koch? Ja. Nee. Aber in diesem Buch beschreibt er eben so seinen Werdegang. Okay. Und er hat jetzt irgendwie auch schon seine vierte Doku-Reihe rausgebracht oder Reportagereihe. Und die neueste ist eben Parts Unknown, die jetzt quasi vor guten 2 Monaten in der 4. Staffel angelaufen ist auf CNN. Und er ist ja unter anderem in Südkorea unterwegs mit so saufenden Geschäftsmännern. Mm. So einfach eine halbe Stunde lang und klärt so über die ganzen Trinkrituale auf und was das so für eine sozialgesellschaftliche Bedeutung hat, dass die Südkoreaner sich richtig schön die Lichter ausschießen nach dem harten Büroalltag. Mm. Und unter anderem ist er auch in Miami und auf Hawaii und auch in Übersee quasi, wo ich das gerade nicht zusammenkriege. Aber anyway, kann ich durchaus empfehlen.
Anyway. Vielleicht können wir noch.
Also ich finde, jetzt sollten wir damit anfangen, das richtige Interview zu führen, weil in der Stimmung.
Jetzt bist du in der Stimmung, ja.
Jetzt ist die Zunge ein bisschen.
Aber wir wollen es ja trotzdem nicht unerwähnt lassen. Wir haben es ja dein Buch ein bisschen angeteasert. Wo kauft man denn das Buch, wenn man dir am meisten davon abgeben will?
Da geht man in die Buchhandlung und bestellt es ganz klassisch. Bei sich um eine Ecke irgendwo.
Ich wollte gerade sagen, weil so Amazon und so, das ist ja der Teufel.
Die wollen ja zu viel Geld.
Ich wollte gerade sagen, also wir sollen den Amazon-Link nicht reinstellen. Wir tun den Sicherheitshalber doch mal rein.
Ja, könnt ihr machen, aber normalerweise, also ich würde ja bei meinem Kumpel irgendwie in eine Buchhandlung gehen.
Okay. Das heißt, du kriegst auch technisch gesehen weniger Geld bei Amazon, also pro verkauftem Buch, als wenn du es in der Buchhandlung kaufst?
Also es gibt ja die Buchpreisbindung, das Buch kostet überall gleich viel, aber nicht jeder Buchhändler kassiert gleich viel. Mhm. Amazon kassiert am meisten, weil die halt am meisten Leute generieren sozusagen. Mhm. Wobei das in meinem Fall natürlich sich auch in gewissen Grenzen hält, aber ja, geht mal in eure Buchhandlung des Vertrauens.
Buchhandlung des Vertrauens.
Okay. Dann, das wunderbare Buch, Gott will uns tot sehen.
Ja, wobei der Titel auch positiv gemeint ist. Also, wenn Gott uns tot sehen will, ist eh alles scheißegal. Also von daher sollst du einfach ruhig leben, ne?
Okay. Das wäre quasi jetzt meine Frage. Kannst du versuchen, dein Buch mal in einem Satz zu beschreiben?
Lass dir nichts erzählen. Mach den Scheiß, der dir gefällt.
Also Statement.
Das letzte Statement war, weiß ich auch nicht.
Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns selber kurz nochmal pitchen. Ne? Sorry. Ich bestehe da mal ein bisschen drauf.
Ja, die alte Promosau.
Ja. Weil wir wollen ja, also nicht, dass wir was dran verdienen würden. Ne? Das ist ja absolut utopisch.
Ja, ich habe auch nur 3 Bier bekommen, die muss ich selbst bezahlen. Ein
paar Zigaretten hast du bekommen, entspann dich mal ein bisschen.
Okay. Tabak.
ihr findet uns auch bei Facebook unter 1024, ausgeschrieben, quasi in Worten. Mhm. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche oder ihr wollt selber Gast sein, worauf ich immer noch warte, dann schreibt uns einfach, ne? Und liked uns, ganz klar.
Ne? Liken. Das war 1024 heute mit Dimitri. Yeah. Musst du tschüss sagen.
Ja, tschüss. Ah, haut rein.
ciao.
Und mir die Johannes. Johannes, adieu. Ich wink auch so. Ciao.